Reisemäuse, ihr Starry von unterwegs. Ich schicke euch eine kleine Message, denn ich habe noch eine Message für euch, bevor der wirklich wundervolle Podcast mit Claudio losgeht. Haltet euch unbedingt den 27. September 2025 frei, denn da spielen wir beide, Claudio und ich und einige Gäste mit einem Live-Podcast in der Knülljause. Das ist in Schwarzenborn. Einfach mal den Link anklicken in den Shownotes. 27. September 2025 um 14 Uhr. Kommt vorbei, genießt die Show und verbindet, was war das denn eigentlich? Und genießt das Ganze mit einer wundervollen Tour auf dem Motorrad. Wenn ihr das Ding verpasst, gibt's das natürlich auch hier im Podcast-Feed. Aber vielleicht wohnt ihr in der Nähe und habt Bock. Das Wetter wird bestimmt großartig. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt viel Spaß mit dem Kaffeekränzchen.
Pegasorei. Expeditionen mit den Ohren.
Bergkast, dein Motorradradio-Podcast.
Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
Ja, servus. Liebe Leute, moin moin und hallo allerseits und einen wunderschönen guten Abend in den Port. Hier ist euer Kaffeekränzchen, hier ist Howie Hausen. Mir gegenüber sitzt virtuell, live aber zugeschaltet, Claudio von Pegaso Reise. Wie schön, dass wir uns sehen, Claudio.
Hallo, Howie, es freut mich sehr, wieder mit dir ein Käffchen zu trinken. Herzlich willkommen. Ich habe eine große Stunde, Tasse, ne? Zu später Stunde, ja. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich zugeben, das bleibt aber unter uns. Ich habe einen koffeinfreien Kaffee zubereitet. Weil ich habe echt so viel Kaffee heute schon getrunken. Das fing früh morgens an. Und kennst du das auch, wenn man sich morgens an einem zu heißen Kaffee die Zunge verbrennt?
Das kenne ich. Leider.
Dann ist sozusagen den ganzen Tag die Zunge so halb betäubt und man trinkt noch einen Kaffee und noch einen Kaffee, aber es schmeckt alles nicht, weil es eben halt diese verbrannte Zunge ist. Aber was willst du machen? Du musst trotzdem durch die Zunge ist immer noch so ein bisschen am Britzeln, aber okay, das gehört einfach dazu. Ich muss geduldiger mit meinem Kaffee sein.
Morgens. Da muss ich dich auch mal was fragen. Ich dich auch mal was fragen. Und zwar habe ich ein Problem, dass wenn ich meinen Helm aufsetze, das ist nicht in allen Helmen, aber ich habe es in bestimmten Helmen, dass meine Wangen so zusammengeschoben werden, dass ich, wenn ich zum Beispiel da drin singe, spreche, funke, was aufnehme, whatever, mir immer auf meine Innenwange beiße. Das wird dann richtig, also beiße ich mir richtig auf. Passiert dir das auch? Kennt ihr das da draußen?
Ich kenne das, dass ich mir auch schon manchmal auf die Innenwange aus Versehen oder auf die Zunge gebissen habe. Aber das lag dann nicht am Helm, sondern einfach, weiß ich nicht, an unkontrollierten Bewegungen. Dass mir der Helm die Wangen zu sehr zusammendrückt, das hatte ich ganz am Anfang mal bei meinem zweiten Helm, den ich damals mit professioneller Beratung im Helmhändler meines Vertrauens gekauft hatte. Und mir der Händler dann gesagt hat, nee, der Helm, der ist nicht dicht genug, also der muss noch dichter an deinen Kopf dran oder der muss noch enger sein und hat mir dann zusätzliche Wangenpolster verkauft, also dickere Polster und die haben dann mein Gesicht immer so zusammengedrückt und das fühlte sich ganz komisch an, wenn der Mund so zusammengedrückt ist und dann irgendwann hat mich das so sehr gestört, dass ich dann...
Leute, ihr könnt es nicht sehen, ihr könnt nicht sehen, Claudio hat gerade das dicke Kind in der Bustür gemacht.
Hat sich so zusammengedrückt.
Ja. No front, ey.
Dicke Kinder. Claudio.
Wir mögen euch auch.
Ja. Nee, also auf jeden Fall, das hat sich ganz doof angefühlt. Und dann habe ich die Wangenpolster rausgenommen, diese dicken, und wieder die ganz normalen Wangenpolster reingetan. Und seitdem habe ich festgestellt, für meinen Kopf passt dieser Standard, also bei mir ist es Showy, ich habe so ein Showy-Gesicht. Da passen die Standard.
Echt, du hast ein Showy-Gesicht? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Showy-Helme passen mir fast alle, Größe M. Und ganz viele andere Helme, die ich schon ausgetestet habe, sowohl Billighelme als auch so richtig gute, zum Beispiel hier, wie heißt diese Firma?
Klein.
Klapphelmfilm. Klein habe ich noch nicht probiert. Schubert, genau, die passen mir gar nicht. So, da habe ich verschiedene Größen ausprobiert.
Crazy.
Schubert, mein Kopf und Schubert, das geht nicht zusammen.
Du hast einen eher länglichen, so einen Kopf, so einen ovalen Kopf, ne? Du bist eher so der
Football. In dem Wort Showy steckt ja auch das Wort Ei drin. Also Showy ist für Eierköpfe, so wie mein Kopf halt.
Ja, witzig. Und tatsächlich, mein Dad zum Beispiel, der hat immer Schubert getragen und der hatte so einen richtigen Melonenkopf. So, der ist einen richtigen Rundkopf hatte der. So ein Pfannkuchen. Ja. Und ich bin so ein bisschen in between. So, wir passen tatsächlich die Next-Helme richtig gut. Und welchen hat. Shui hatte ich auch mal, das war nicht so gut. Welche Firma passt mir noch richtig gut? Ach, hier, wie heißen die? Warte mal, von X-Lite. Gibt's die? Ja, X-Lite gibt's auch.
Ja,
die,
genau.
Die passen mir auch richtig, richtig gut. Ja. Aber ja, ganz
ehrlich. Next habe ich auch immer ausprobiert, weil ich dachte auch damals, ne, ihr hattet ja auch Next-Helme da in eurem Shop.
Genau.
Da dachte ich, oh, das probiere ich mal aus, dann würde ich das unterstützen. Aber Next-Helm hat zum Beispiel wiederum auf meinen Kopf nicht gepasst. Das war
ja, das ist dann so. Mhm. Also die haben ja alle
man muss seine Firma finden.
Ja, die haben inzwischen ja so Memory Foam da drin. Mhm. Also die passen sich schon an und merken, aber nicht ein bisschen so unendliche. Wenn die grundsätzlich nicht gut passen, dann ist das nicht dein Helm, muss man klar sagen. Mhm. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, da wirklich zum lokalen Händler ihres Vertrauens zu gehen. Und da zum Beispiel hier, die Großen haben hier bei uns zum Beispiel auch so eine Art Windkanal, wo man das testen kann. Setz dich auf so ein Motorrad, kriegst du so Wind ab und kannst aber 10 Minuten im Fahrtwind sitzen. Finde ich geil.
Ja, stimmt. Die Windgeräusche bei Helmen sind ja auch manchmal nicht zu unterschätzen.
Ey, aber ich wollte es gerade sagen, Claudio, das interessiert mich mal. Wie empfindlich bist du? Ich hatte schon mit Leuten zu tun in meinem Leben, die sind so empfindlich, liebe Grüße an Basti zum Beispiel an der Stelle, der kommt da gar nicht drauf klar. Der hat irgendwie 10-mal den Helm getauscht, weil ihm das immer zu laut war, bis er mal gecheckt hat. Ein Enduro-Helm, auch ein Enduro-Reisehelm, die sind halt laut. Das ist so.
Ja. Ich habe gar nicht so einen Enduro-Reisehelm. Also was ich habe, ist so einen altmodischen Enduro-Helm.
Ja,
Der wirklich so ganz klassisch ist und der geht gar nicht auf Autobahn. Das ist wirklich sehr laut und also da kann man zum Beispiel kein Visier runterklappen, sondern da ist, da ist so ein halbes Visier drin, was eben immer noch unten offen ist. Ja. Aber eigentlich ist der Helm dazu gedacht, dass man eine Brille trägt. So und der ist super bei heißem Wetter, wenn man wirklich den Wind volle Kanne abkriegen will. Hat auch so einen abnehmbaren Sonnenschutz, der natürlich auch sehr cool ist. Den habe ich dann auf der Autobahn natürlich auch mal abgenommen, damit das nicht so verwirbelt
in den Kopf. Ich kenne den Helm, der ist mega.
Ja, genau.
Weißt du, zu welchem Motorrad der gut passen würde? Dein Retro-Helm?
Ja, zu Retro-Motorrädern natürlich.
Zu dem, über das wir heute nämlich sprechen.
Darüber müssen wir heute reden, genau. Wir reden heute über die R1200 G-S. Ja, genau, sehr schick, sehr schön. Und eben halt damals in Brasilien hatte ich den auch auf unserer langen Brasilien-Reise. Da war der richtig cool, weil da war ich mit Motoren unterwegs. Da waren große Geschwindigkeiten und Autobahnen nicht angesagt. Sonst trage ich eigentlich normalerweise ein Integralhelm oder auch einen Klapphelm. Mhm. Aber tatsächlich fahre ich jetzt die letzten Monate tatsächlich mit so einem ganz klassischen Integralhelm ohne Klappmechanismus, weil der ist leichter als der Klapphelm. Mhm. Die Klappmechanik brauche ich eh nicht so oft und vor allem ist viel dichter und sehr angenehm, gerade eben halt, wenn ich Autobahn fahre oder höhere Geschwindigkeiten, dann ist der doch am angenehmsten.
Ja. Aber bevor wir später noch zu dem neuen Motorrad kommen, was mich also, kann ich schon mal spoilern, sehr, sehr berührt, aus sehr verschiedenen Gründen, darüber müssen wir reden. Übrigens die nächste Woche, glaube ich, kommt eine Folge mit der Carini zusammen, da rede ich nochmal ganz intensiv darüber, denn die hat da ja auch nochmal einen ganz speziellen Bezug zu. Fangen wir mal damit an, unsere Hörerschaft an die Hand zu nehmen, Leute. Falls ihr zum ersten Mal im Kaffeekränzchen vorbei hört, hier bei uns in so einem kleinen Motorrad- und Reisecafé, dann erzähle ich euch mal eben, wie das hier funktioniert. Claudio und ich haben dieses Format schon vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Das hat sich immer weiterentwickelt und es ist irgendwie dahin gelaufen, dass wir einen Korb voll Themen mitbringen, jeder von uns ein paar Themen mitbringen, oft auch mit Audioschnipseln verbunden, über die wir ganz schön, wie man hier im Norden sagt, schnicken und schnackeln, ne, schnacken.
Schnicken und schnackeln. Und wenn du BMW mitbringst, dann bringe ich KTM mit, so.
Ja, why not? Ich mag KTM sehr gerne. Ey, aber bevor es jetzt so richtig losgeht, oder nee, lass uns mal richtig loslegen, aber da reden wir vielleicht erstmal über so eine kleine Revolution, Ne? Was hat sich
richtig, denn das Zusammensitzen, das, was wir hier tun, Zusammensitzen und Kaffee trinken, das klingt ja so ein bisschen irgendwie so nach einem Kaffeeklatsch, nach harmlosen Geplänkel. Mhm. Nee, das hat wirklich seine Wurzeln, revolutionäre Wurzeln. Abgesehen davon, dass Kaffee sowieso erstmal ein Getränk war, was lange Zeit sehr verpönt war wegen seiner berauschenden Wirkung, hat es historisch auch wirklich eine große Sprengkraft, sogar eine politische Bedeutung gehabt. Dazu gab es eine ganze Sendung und dazu habe ich den Clip mitgebracht.
Da hören wir nochmal rein.
Im 17. Jahrhundert gelangt etwas völlig Neues nach Europa. Ein Geschenk des Orients an den Okzident.
Ça s'appelle le café.
Für manche schmeckt der neue Trank im ersten Moment bitter. Doch schon bald lieben die Menschen den Duft des Kaffees. Der Wein des Orients beginnt seinen Siegeszug. Heute werden über 164 Liter Kaffee pro Person jährlich in Europa getrunken. Über 2 Milliarden Tassen täglich weltweit.
Wow.
Doch der Genuss provoziert. Osmanische Herrscher bekämpfen Kaffeetrinker mit brutaler Macht. Denn sie ahnen, Kaffee und die Diskussionen in Kaffeehäusern wirken aufputschend. Das Treiben in den Etablissements ist gefährlich. Die Regenten verbieten den Teufelstrank und sie befehlen ihren Soldaten, die Kaffeehäuser zu stürmen. Wer sich widersetzt, wird verfolgt und verhaftet. Truppen werden beauftragt, die Bohnen zu konfiszieren und zu verbrennen. Hartnäckige Kaffeeliebhaber werden in Säcken eingenäht und im Bosporus versenkt.
Ei, 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 ei.
Auffallend ist, kurz vor der Französischen Revolution nimmt die Anzahl von Kaffeehäusern in Paris rapide zu. Und nachdem die Amerikaner den Tee der Briten im Meer versenken und sich dem Kaffee zuwenden, verfassen sie kurz darauf die Unabhängigkeitserklärung in einem New Yorker Kaffeehaus.
Das Kaffee spielt eine unglaubliche Rolle. Zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte man sagen, ein Kaffee, eine Revolution.
Einige Historiker sind überzeugt, der Kaffee hat einen maßgeblichen Anteil an der industriellen Revolution.
Claudio, seit wann haben wir denn hier einen True Crime Podcast? Das ist ja super krass. Also das Getränk, was wir hier regelmäßig verköstigen, über das wir so viel und gerne reden, das hat ja auch einen Impact auf die Menschheit gehabt, der mir in dem Ausmaß nicht bewusst war, muss ich ehrlich sagen.
Das ist ganz schön krass. Und dass wir jetzt hier in so einer freiheitlichen Welt leben können, dass wir über BMW und KTM sprechen können, ohne dass wir in Kaffeesäcke eingenäht werden und im Bosporus versenkt werden.
Aber wirklich?
Das ist doch was Feines. Ja, Junge, das ist Junge. Aus einer Dokumentation von Terra X. Schon ein paar Jahre her, aber war sehr, sehr cool. Ich bin da zufällig drüber gestolpert und das ist wirklich so eine ganz lange 90 Minuten Doku über die Geschichte des Kaffees und tatsächlich waren Kaffeehäuser da eine Zeit lang in verschiedenen Kulturen revolutionäre Zellen, von denen aus ganze politische Umwälzungen geplant wurden.
Übrigens, ich sag's nochmal, wir holen ja die Leute hier immer ab. Alle Clips und Quellen findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ne? Wir haben hier zwar keinen journalistischen Anspruch, sag ich mal, aber natürlich arbeiten wir hier so sauber, wie wir können. Und vor allem, wenn euch die Themen dann nochmal interessieren und ihr wollt oft die ganzen Clips nochmal hören und sehen, dann könnt ihr das machen, indem ihr hier einfach in die Shownotes guckt und auf die Links klickt. Das mal so nebenbei. Claudio, das ist ja richtig krass. Vielen, vielen Dank, dass du das mal geteilt hast, weil mir das nicht klar war. Und ich finde, das ist eine coole Anekdote, wenn man irgendwo zum Kaffee trinken isst. By the way, ich habe noch einen Kaffee-Fun-Fact an der Stelle. Ich habe beruflich, und den Satz lasse ich jetzt erstmal so stehen, öfter mal mit Drogen zu tun.
Aha.
Ja, also tatsächlich, ich kläre es gleich mal auf, bevor hier Missverständnisse entstehen. Ich arbeite ja in der Pädagogik und da haben wir so Drogenpräventionsprogramme und sowas. Und da habe ich gelernt vor kurzem, dass das Kaffee alle Merkmale einer Droge aufweist. Also es putscht auf, es ist ein Upper, eine Upper-Droge. Ja. Es macht abhängig, man stumpft ab und braucht immer mehr. Und man kann Entzugserscheinungen bekommen. Es ist wirklich interessant. Das
aber man
Café,
stumpft ab und braucht immer mehr. Das halte ich aber für ein Gerücht. Ist das so? Weil
doch.
Also auch ja, wenn ich gerne viel Kaffee trinke, trinke ich auch manchmal weniger Kaffee und finde das jetzt nicht schlimm.
Doch, bei mir ist es ganz klar so, ich merke von Kaffee fast gar nichts mehr. Ganz klar. Ich trinke bestimmt 4-5 Tassen am Tag. So merke ich gar nichts mehr von. Ja, schon. So, Claudia, dann steigen wir jetzt mal so richtig ein in die Folge und wir fangen an mit einem, ja, nicht so schönen Thema. Es geht, obwohl wir ein unpolitischer Podcast sind, weitestgehend jedenfalls, heute streifen wir doch mal doll das Thema Politik. Ich möchte nämlich mal über das Thema Zölle reden. Das ist ja gerade in aller Munde, die Nachrichten sind voll davon, ne? Insbesondere natürlich meine ich damit die Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben ja einen noch nicht so alten Präsidenten. Und der Herr Donald Trump hat sich dazu entschieden mit seiner Regierung, dass sie die Zölle enorm erhöhen möchten. Das hat der 2000...
Donald Trump, ganz nebenbei bemerkt, schon ziemlich alt. Er ist ja über 70.
Ja, er ist auch seine zweite Amtszeit und er hat das damals auch gemacht. Ja, ja. Er hat das damals auch gemacht.
Ja. Aber du meintest, er ist noch nicht so lange im Amt seit seiner Wiederwahl.
Ich habe den Joke schon verstanden. Ich wollte ihm nicht ganz so viel...
Ich habe das Gefühl, er ist schon seit Ewigkeiten dabei, weil der so viel verändert und alles über den Haufen wirft. Es ist grauenvoll.
Ja. Ja, genau. Ich will jetzt gar nicht so diese Politik bewerten, dann können wir einen eigenen Podcast darüber machen. Aber ich möchte diese Zollsache mal ansprechen, weil die nämlich an mehreren Stellen Berührungspunkte mit uns Motorradfahrern haben kann, vor allem mit uns Motorradreisenden. Das Wichtigste kommt mal vorweg. Also zunächst mal, ich habe einen kleinen Clip mitgebracht. Der hat mal so eine kleine Meldung einfach drin, dass sich da jetzt groß was verändert. Und was übrigens fast einheitlich alle Finanzexperten, egal von welchen Zeitungen und sonst was, also auch von zum Beispiel den konservativen Zeitungen, die dann doch ein bisschen, sag ich mal, Republikaner näher sind, selbst die sagen, das ist wild, was hier passiert. So, hör mal kurz rein.
Guten Morgen von Berlin nach Washington zu Michael Wöhnweber. Michael, Zölle, 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 die Börsen nervös, amerikanische Wirtschaftsexperten, die warnen. Weiß Trump, was er tut?
Also den Eindruck muss man natürlich nicht haben. Hier geht es runter und man geht davon aus, dass der Amerikaner dafür ja an der Ladentheke zahlen wird. In 4-6 Wochen werden die Preise steigen und das goldene Zeitalter, was Donald Trump ja immer wieder ankündigt, also wird dann ausbleiben. Das ist zumindest die Prognose. Donald Trump ist davon 100% überzeugt, dass das nicht kommen wird, dass die Rechnung aufgeht, wieder also aller Experten Meinung. Und wenn tatsächlich es sich am Ende für die Amerikaner nach einem Jahr, zwei Jahren, und davon geht er ja aus, dass das ein bisschen dauern wird, sich auszahlen würde, ja, dann hätte er natürlich alle Ökonomen mehr oder weniger widerlegt.
Ja, dann hätte er alle widerlegt. Also das heißt halt andersrum, die denken, alle sagen eigentlich, ich bin kein Ökonom, um das mal vorwegzunehmen, die sagen alle, das geht nicht in die Richtung, die er sich vorstellt. Er hat ja Amerika goldene Zeiten versprochen, also insbesondere was die Wirtschaft...
The Golden Age of America.
Genau,
ja,
genau
ja,
soll also wiederkommen. Und die Prognosen sind da doch ganz anders momentan. Warum ist das für uns Europäer und für Deutschland ein Problem, könnte man sich fragen. Und vor allem könnte man sich auch fragen, welche Ziele verfolgt er denn eigentlich damit? Und da habe ich auch jemanden gefunden bei YouTube, den Maurice Höfgen, den ich sehr empfehle.
Ach, Maurice, yo.
Du kennst ihn?
Ja, ja, ja.
Und der hat sich mal gefragt, was denn die Ziele von Trump sein können. Warum macht er das?
Was sind denn eigentlich seine Ziele? Und die unterscheiden sich immer, ja? Also bei den Zöllen, die er gegen Kanada und Mexiko erhoben hat, war das ganz klare Ziel erstmal, dass er Verhandlungsmasse auf dem Tisch brauchte, um eigentlich andere Ziele zu erreichen, zum Beispiel Grenzschutz. Der Zoll war also Mittel zum Zweck, um was anderes zu erreichen. Er war Druckmittel. Nur, das ist irgendwie sinnlos, wenn man das gegen 185 Länder der Welt macht. Ja, das heißt, das kann das nicht so richtig erklären. Zweites mögliches Ziel, davon hat Trump im Wahlkampf immer fabuliert, er würde am liebsten die Einkommenssteuer streichen und den Staat nur noch über Zölle finanzieren. Nur, also das wiederum, dieses Ziel kann man nicht erreichen, wenn man einen Tag sagt, Zoll so und den anderen Tag den dann wieder abschafft, weil irgendein anderes Verhandlungsziel erreicht wurde. Also dieses erratische Zoll hoch, Zoll runter, ankündigen, aufschieben, doch nicht umsetzen, das ist natürlich keine verlässliche Basis und kann auch die Einkommensteuer nicht ersetzen. Dazu
Also im Prinzip kann man zusammenfassen, dass Trump ist halt ein Dealmaker, ne? Der kommt aus einer ganz anderen Branche eigentlich als der Politik. Mhm. Und der geht dann in solche, ne, Stichwort Grönland und so weiter, der geht mit ganz hohen Forderungen in solche Verhandlungen, um vielleicht was ganz anderes rauszukriegen. Und zumindest meint der Maurice Höfkin an der Stelle, dass er das ursprünglich auch mit den Zöllen so geplant hatte. Und jetzt ne, geht es darum, die Löcher zu stopfen, den Staat zu sanieren, indem man mehr Geld einnimmt durch Zölle und da mehr die Staatskasse füllt. Jetzt ist es aber so, er hat das ja damals schon mal gemacht, ne, um 2016, 17 rum. Und da ist es eben natürlich, da hat es dazu geführt, dass zum Beispiel Europa gegen Zölle erhoben hat, ne? Und das ist in einer globalisierten Welt, in der die Wirtschaft sich um den Globus spannt, gerade für Exportnationen und für Importnationen gleichermaßen, ist es ungünstig, wenn überall hohe Zölle herrschen. Das ist ja klar. Deswegen gibt es ja eigentlich auch so Handelsabkommen und sowas. Und das ist natürlich auch ein Problem. Jetzt sprechen wir es mal runter auf unsere Bubble. Das ist erstmal ein Problem, wenn ich mir was kaufen möchte aus den USA, ein amerikanisches Produkt. Ne? Gibt's ja durchaus einiges. Also bei uns fahren viele Helme aus Amerika oder Gepäck aus Amerika, Teile aus Amerika und eben andersrum. Die Amerikaner lieben auch Motorräder aus Europa. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, gerade wenn man die so massiv hochzieht, die Zölle, dass das einen exorbitanten Teil ausmacht und man dann vielleicht nochmal überdenkt, ob man sich denn wirklich ein neues Produkt, ne, vor allem neues Motorrad kaufen will. Und ich habe mit jemandem
gesprochen. Macht das ja auf lange Sicht, ist es ja total ätzend, wenn man nicht mehr weiß, wie ist denn das jetzt und ist es morgen anders und übermorgen schon wieder anders. Also internationale Politik lebt ja sehr viel von Verlässlichkeit, dass man Gesetze schafft, dass man Abkommen, also solche Handelsabkommen, die werden ja über Jahre hinweg verhandelt, damit sie dann auch Jahre, Jahrzehnte so bleiben, dass ich weiß, wenn ich heute ein Produkt kaufe aus den USA und morgen ein Ersatzteil brauche, ist es übermorgen immer noch ungefähr erhältlich und man kann es bekommen. Und schlimm ist es, wenn dann durch irgendwelche, weiß ich nicht, politischen Ereignisse plötzlich so etwas sich völlig umkehrt. Also ne, die ganzen Menschen, die zum Beispiel ein Ural-Motorrad, diese wunderschönen Gespanne fahren, haben jetzt ein Problem, dass das Produkt aus Russland kommt und die Ersatzteile natürlich auch aus Russland kommen. Und die sagen, ach, kaufe ich mir jetzt noch eine Ural, wenn ich weiß, dass vielleicht möglicherweise ich nie wieder Ersatzteile kriege. Oder wenn, dann wären die aufgrund von Zöllen oder Sanktionen total teuer. Also das ist ein großes Problem. Und bei Russland ist es jetzt der Krieg. Und jetzt fragt sich, werden wir das jetzt mit den USA auch so haben?
Ja, also mit dem Ural übrigens, da müsst ihr mal die Ural-Folge nachhören hier im Berghaus. Da habe ich nämlich mit unseren lieben Scrabbles sehr gute Freunde und Community-Mitglieder seit Ewigkeiten. Die haben sich nämlich damals eine bestellt, als der Krieg ausbrach, und das war ein Riesenproblem und die wussten eine Zeit lang nicht, ob sie ihr bereits bezahltes Motorrad bekommen würden und so. Aber Ural hat da jetzt was geändert. Ich glaube, die produzieren jetzt nicht mehr und so. Das weiß ich nicht mehr. Er hat's gesagt.
Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Die wollen das ein bisschen auslagern und darauf reagieren. Genau. Aber klar, das macht es halt auch nicht von heute auf morgen. So.
Ja. So, und ich habe mich dann auch gefragt im weiteren Verlauf, um der Frage noch auf den Grund zu gehen und bevor wir dann auch gleich mal ganz, ganz akut gucken, ich habe mich nämlich mal auch schlau gemacht bei einem amerikanischen Motorradhersteller, aber zunächst habe ich mich gefragt, bringt das denn eigentlich dem amerikanischen Volk irgendwas? Die Staatskassen sollen gefüllt werden, das ist ja schön und gut, aber das Volk, die ja nun mal in einer Demokratie ja dann auch letzten Endes, eigentlich herrscht ja das Volk, weil sie ja die Politiker wählen, bringt denen das eigentlich was, zumindest dem amerikanischen Volk? Und da habe ich Folgendes rausgefunden, was dann doch ein bisschen absurd, fast schon amüsant daherkommt.
Ja, wenn ein deutsches Auto in die USA importiert wird, dann muss zwar der Exporteur den Zoll bezahlen, aber das frisst ja seine ganzen Gewinne auf. Das heißt, weil der wird hingehen und seine Preise erhöhen, um diesen Zoll wieder mit reinzurechnen und kein Minusgeschäft zu machen. Bedeutet, formal überweisen die Zölle zwar die Exporteure, weil sie aber die Preise erhöhen, müssen die US-Verbraucher, die US-Kunden natürlich auch mehr zahlen. Und dann heißt es am Ende, die Rechnung, die Zölle zahlen nicht die Exporteure, nicht die anderen, wie Donald Trump immer erzählt hat, sondern die US-Verbraucher selbst.
Und das ist das Hauptproblem, ne, glaube ich, wo es auch wirklich, Explosionspotenzial liegt, dass nämlich am Ende die Verbraucher und das schon recht kurzfristig spüren werden jetzt, dass sie noch weniger in der Tasche haben. Und das hat Donald Trump ja versprochen, dass alle mehr in der Tasche haben. Und da sehe ich so das Hauptproblem, sag ich mal, auch für den Frieden im Land, wird und wäre ja bei uns genau das Gleiche. Und die USA sind natürlich naiv, wenn sie glauben, America first, wir können alles selber produzieren. Amerika ist ein unfassbar riesiger Player auf dem Weltmarkt und natürlich auch in letzter Konsequenz, was Motorradteile, Zubehör und Motorräder selber angeht. Und da muss man mal schauen, ob dieses ganze Ding nicht komplett nach hinten losgeht. Denn, ihr habt es ja gerade gehört.
Wir leben in einer globalisierten Welt und wir produzieren schon lange nicht mehr alles alleine. Und das war schon vor 100 Jahren nicht so. Also wir sind ja hier im Kaffeekränzchen. Kaffee ist ein gutes Beispiel. War schon immer ein Import-Export-Produkt. Wir können in Europa keinen Kaffee herstellen. Dazu wächst die Pflanze halt hier nicht. Mal schauen mit dem Klimawandel. Vielleicht wird das demnächst mal was. Aber das war schon immer ein Produkt, was quer über den Globus hin und her transportiert wurde. Und das ist natürlich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten seit der Industrialisierung hat sich das massiv verstärkt. Also die ganze Computerindustrie, das kommt alles aus China. Wir produzieren hier in Deutschland sehr viele Maschinen. Der Stahl kommt natürlich wiederum von anderen Ländern, wird hier importiert. Wir leben von Import und Export. Wir in Deutschland sowieso sehr stark vom Export. Und genau deswegen gibt es ja die ganzen Freihandelsabkommen und Handelsabkommen. Ich habe das mal persönlich erlebt, dass es, wie das auch in die Hose gehen kann. Und zwar habe ich mal für meine Yamaha SR 400, ne, diese wunderschöne altmodische Maschine, da wollte ich einen Gepäckträger hinten so einen Gepäckträger kaufen. Und da gibt es relativ wenig davon, weil das ist halt ein sehr seltenes Modell und da gibt es kaum Zubehör für und wenn, dann gibt es da nur nagelneue Sachen und nichts auf dem Gebrauchtmarkt. Ich schaue ja immer, ob es nicht irgendwo gebrauchte Sachen gibt. Und dann bin ich zufällig über einen ganz kleinen Krauter in Thailand gestoßen, der in Thailand, ist glaube ich sogar ein Deutscher, der da eben halt irgendwelche Teile für urige Motorräder herstellt. Und der hatte so einen kleinen schönen Gepäckträger, der so auf einer Linie mit dem Sitz da was gebaut hat, so dass man da hinten so eine Gepäcktasche draufbauen kann, die sozusagen mit dem Sitz in einer Linie übergeht. Und da dachte ich, ach ja, der Preis war völlig in Ordnung, war sehr günstig, also nicht super günstig, aber ne, war okay. Und dann habe ich mir das Ding bestellt und dann kam das hier nach Deutschland und zack, hing das dann im Zoll fest. So, und da dachte ich, hey, wieso das? Und dann musste ich hier nach Essen fahren zum Zollgebäude, habe zum ersten Mal festgestellt, wo ist das denn so? In irgendeinem, im Essener Norden, in seiner ganz schmuddeligen Ecke, musste ich dann zum Zollgebäude gehen und habe, weiß ich gar nicht mehr, nochmal 50 Euro oder irgend sowas schon richtig Teures bezahlt dafür, dass ich dann dieses Paket entgegennehmen durfte. Und dann war der Preisvorteil, den ich hatte gegenüber so einem Standardteil von Hepcorn Becker oder wo ich es sonst hätte kaufen können, war damit auch futscht. Also unterm Strich habe ich genauso viel bezahlt. Und da wurde mir bewusst, wozu solche Freihandelsabkommen da sind. Und ja, da gibt es offenbar keine Vereinbarung zwischen Deutschland und Thailand. Jedenfalls musste ich dann den Zoll vor Ort bezahlen. Und das ist doof.
Mir hat, solche Erfahrungen habe ich auch schon gemacht. Und mir hat erst gestern jemand gesagt, den trifft das jetzt gerade ganz akut und ganz persönlich. Der sammelt so Dinge, der sammelt so, Karten irgendwie mit so Unterschriften, was ist irgendwie total angesagt. Ich bin da nicht so im Game drin, mit so Autogrammen drauf und so. Ist gerade ein Riesending, auch bei YouTube und so. Also so wie Pokémon-Karten, so, aber irgendwie mit Unterschriften von Prominenten und so. Und der hat ganz teure Karten gekauft und die hängen im Zoll fest gerade, auch weil die nicht wissen, was passiert jetzt gerade. Ja. Und das ist natürlich, der Händler sagt auch, naja, das kann ich jetzt auch nicht, ich kann ja das Geld jetzt nicht wiedergeben und so. Da ist gerade ein großes Fragezeichen, ne, an der Stelle. Ja, und damit, da gucken wir mal gespannt, was passiert. Also ganz ehrlich, Ich wünsche es natürlich den Amerikanern nicht, so ich habe überhaupt gar nichts gegen Amerikaner, aber ich wünsche es der Regierung dann irgendwie schon, dass sie damit mal vielleicht auf die Nase fallen und merken, ja, gegeneinander ist nicht immer der richtige Weg, sondern ne, gerade nicht, wenn man eigentlich daran interessiert ist, so Abkommen zu schließen und Geschäfte mit Deals miteinander zu machen. Mhm. Ne? So, muss man klar sagen. So, und dann habe ich mal geschaut, wie ist das denn eigentlich mit dem amerikanischen Motorradhersteller, der natürlich liebend gerne Fahrzeuge auch außerhalb von Amerika verkaufen möchte. Hier haben wir zum Beispiel bei Bremen einen riesigen Harley-Davidson-Händler und ja, das ist natürlich schwierig, ne? Wenn die Maschinen dann irre viel Zoll drauf kriegen, dann muss ja, das haben wir ja eben schon gehört, dann muss ja der Verkäufer da mehr Geld draufschlagen, sonst hat er ja keine Marge mehr. Und der Endkunde muss
bezahlen. Das heißt, dann würden Harley-Davidson sich nur noch Menschen leisten können wie Anwälte und Zahnärzte.
Ja, also es ändert sich eigentlich gar nicht. ja, so, genug gelacht, liebe Leute. Harley-Davidson, tolles Motorrad. Ich bin übrigens, kleine Parenthese, kleiner Einschub von mir. Ich bin gestern die ganz neue 225er R18 von BMW gefahren. Das ist schon ein geiles Motorrad, sag ich mal so. Aber da an anderer Stelle nochmal.
Ach so, nach dem Motto, wir brauchen keine Harley mehr, wir haben ja die R18.
So, nämlich, so. Hören wir uns mal an. Ach so, ich habe aktuell von Harley kein Statement gefunden, auch nichts darüber. Das wird immer so erwähnt, nur wenn sie über amerikanische Firmen sprechen. Aber ich habe einen Beitrag gefunden von der letzten Zollerhöhung und das war auch unter Trump. Und das war nicht so hoch, die Erhöhung, wie sie jetzt ist. Also, aber hören wir da mal kurz rein.
Noch brummt der Absatz von Harley-Davidson, doch damit könnte schon bald Schluss sein. Das US-Unternehmen ist eines von vielen, das von den Vergeltungszöllen der Europäischen Union betroffen ist. Und so zieht der weltbekannte Konzern einen Teil seiner Produktion aus den USA ab. Eine kalte Dusche für US-Präsident Donald Trump, der seine Zollpolitik doch stets mit America First begründete. Auf Twitter zeigt er sich irritiert. Bin überrascht, dass Harley-Davidson von allen Unternehmen als erstes die weiße Flagge hisst. 31 anstatt bislang 6% müssten bei der Einfuhr der Motorräder gezahlt werden. Jede Harley, die in den USA produziert und in Europa verkauft wird, würde im Schnitt $2,200 teurer.
So, und dann rechnet man das nochmal hoch und überschlägt das nochmal, ne? Na, guten Morgen, sag ich mal an der Stelle, ne?
Ja, das wird teuer.
Ja, es wird wirklich teuer.
Zumal ja Harley-Davidson in den letzten Jahren ja doch ein paar gute Motorräder hergestellt hat. Also nichts gegen so richtig alte Klassiker. Hat ja auch was Cooles, aber ne, wir kommen ja beide so aus der Reiseszene. Mhm. Und zum einen sind ja jetzt ganz groß eingestiegen in das Elektrogeschäft mit der Harley Livewire.
Limewire.
und dem zweiten Modell, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gibt jetzt mittlerweile eine einfach Livewire 2. Auf jeden Fall, die ist so ein bisschen mehr Straßen, Enduro-mäßiger aufgezogen.
Ja,
und die könnte wirklich interessant sein. Aber die beiden Modelle sind ja schon extrem teuer, wenn die noch teurer werden. Und es gibt die Panamericana.
Richtig, genau. Und die bin ich auch schon mehrfach gefahren, sogar schon im Gelände. Und über Design kann man sich streiten. Mich holt's nicht zu 100% ab, sage ich, wie es ist. Aber fährt sich besser als die Aussicht, sag ich mal so. Ey, ich will das gar nicht so schlecht reden, im Gegenteil. Ich finde, Harley ist ähnlich wie auch der Konzern aus Mattighofen, ist eine Instanz auf dem Markt. Das ist ein Brand, was ich sehr, sehr cool finde, was eine unfassbar tolle Historie hat und was nicht verschwinden darf. Ich befürchte, dass der amerikanische Absatzmarkt nicht ausreicht, um dieses Unternehmen zu tragen in diesen Auswüchsen. Zumal ja auch unzählige Händler und so weiter hier auf der ganzen Welt sind.
Ja.
Die sind ja auch abhängig davon.
Ja. Und das wäre schade, wenn die jetzt alle zumachen oder nur noch ein paar wenige. Also wenn es sozusagen noch nischiger wird und das wirklich nur noch so ein absolutes Luxusprodukt wird. Aber gut, mal schauen. Das Schlimme ist ja, dass die Zölle hochgehen, dann gehen sie vielleicht wieder runter, dann hat Trump wieder ein anderes Problem und dann gehen die Zölle wieder hoch und so.
Ja.
Das ist eigentlich auf Dauer natürlich doof, weil letztendlich werden dann irgendwann die Leute sagen, ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann kaufe ich doch eher ein europäisches Motorrad oder vielleicht ein japanisches, was dann vielleicht auch von den Zöllen jetzt nicht betroffen ist. Aber für die Menschen in Amerika ist es natürlich auch doof, wenn da ständig sich was verändert und sie heute nicht mehr wissen, was sie morgen für ein Produkt kaufen, wo sie übermorgen ein Ersatzteil brauchen.
Ja, also es bleibt da auf jeden Fall spannend an der Stelle. Und mich zieht es schon runter, solche News, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, also die Fachwelt ist sich so einig, dass das in die Hose geht. Vielleicht passiert ja etwas, was sehr, sehr selten in der Menschheitsgeschichte passiert und irgendjemand lernt aus irgendwas.
Das könnte ja sein. Du stellst hier Theorien auf, die ich jetzt mal sehr bezweifeln möchte, aber nein, wir bleiben mal positiv und vielleicht
immer
tatsächlich
hier, im Kaffeekränzchen,
wird das alles am Ende gut ausgehen und die große Vielfalt der Motorräder bestehen bleiben, dass wir nicht nur irgendwie das reduzieren auf 2, 3 Gewinnermarken, sondern dass es eben halt auch die Vielfalt gibt. Und ich finde, auch zu dieser Vielfalt gehört KTM auch dazu.
Unbedingt.
Und da sind ja gerade viele Menschen am Zittern. Wird KTM die aktuelle Krise überleben oder nicht? Ich glaube, viele haben es in der Reiseszene schon mitbekommen, dass ja Ende letzten Jahres so der große Aufschrei kam, dass das KTM pleite ist. Der österreichische orangene Offroad und Sportmotorradhersteller, der eben halt auch mit vielen Reiseenduros viel bewegt hat oder viele Menschen auch bewegt hat. Ich habe einige Menschen auch natürlich gesprochen in meinen Interviews im Pegaso Reise Podcast, die da von ihren Erfahrungen mit KTM Motorrädern erzählt haben. Und erst kürzlich sprach ich mit dem Tobias Grimm, der eine ganze Weltreise gemacht hat mit einer alten KTM. Und von dem habe ich auch einen Clip mitgebracht, als ich ihn ansprach auf sein Motorrad. Worüber man sich auch jetzt, was qualitatives Zubehör betrifft, streiten könnte, wäre die Wahl des Motorrades.
Ich wusste es.
Entschuldigung, da muss ich jetzt nicht drauf ansprechen. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Erste. Ne?
Wieso mit einer KTM?
Keine 1000 Meter, ja. Das hört man einfach allzu oft.
Ach, der musste kommen.
Ne? Das war für mich, also zumindest dieses Modell, dieser Einzylinder-Enduro war für mich wirklich die perfekte Kombination. Also nicht zu schwer mit einer dicken GS. Ist ein tolles Motorrad, gar keine Frage. Ich bin kein BMW-Hasser. Aber mit einer fetten GS in einer Situation zu sein, allein unterwegs zu sein, plus Gepäck, dann da 300, 350 Kilo hochhieven zu müssen aus dem Sand oder aus dem Matsch, das war keine Option. Und ja, ich fand KTM als Marke immer spannend, ehrlich gesagt. Und das Motorrad war für mich genau das. Also schön hoher Radstand, bisschen knackig auch, der eine Zylinder, ausreichend von der Leistung und ja, im besten Fall fernreisetauglich, aber das musste ich natürlich erstmal ausprobieren, ob das so ist.
Mhm. Eine KTM 640 Adventure, ne? Also genau. Auch schon etwas älteres Modell mit Vergasermotor.
Ja, genau. Mhm. Aber das auch eher ein Pro-Argument, also nicht zu viel Elektrik, sondern schon irgendwie zu schauen, dass man im Zweifelsfall auch in irgendeiner Dorfgarage das irgendwie repariert kriegt, was dran ist.
Du weißt ja, Sätze, die Halbsätze, die vorm Aber stehen, noch wegstreichen. Ich bin ja kein BMW-Hasser, aber die GS ist schon Katastrophe. Oder?
Vor dem Aber kommt die Lüge.
Sehe ich ja ganz anders, wie wir wissen, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber vielleicht nur mal so zur Verteidigung, KTM hat natürlich auch riesige Schiffe, wollte ich nur mal sagen, die übrigens komplett außerirdisch übertrieben motorisiert sind. Das ist so, aber klar, KTM steht für mich vor allem für Sportlichkeit. Ready to race, ne? Und das, genau. Das erkennt man in all ihren Fahrzeugen. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist aber ein Statement und ist also KTM, wenn du mit einer KTM blind fährst, du spürst, dass das eine ist. Das würde ich jetzt mal echt so in den Raum stellen. Das ist so.
Das, ja, das sind die Ready-to-Race-Motorräder. Also von daher ist immer der Vergleich mit einer gemütlichen BMW GS ein bisschen komisch, weil es halt doch ein ganz anderes Konzept ist. Auch die Reisemotorräder. Ich kann vielleicht später noch was erzählen zu einer Geschichte von der 1190er KTM. Mhm. Also die große Reisemaschine. Aber ja, ne, es gibt das Image, dass die Dinger öfter mal kaputt gehen und tatsächlich gibt's auch davon Erfahrungsberichte, aber ganz konkret vom Tobias Grimm im Podcast Nummer 263 in seiner Geschichte von seiner Weltreise in den Staub war, dass das Motorrad sehr gut durchgehalten hat. Alle Dinge, die kaputt gegangen sind oder zu machen waren, irgendwie leicht zu reparieren waren und das einzige Problem, das er hatte, ist, dass öfter sein Gepäckträger gebrochen ist und das ja ist jetzt nicht etwas, was man dem Motorrad zurechnen sollte. Aber ja.
Sag mal, Claudio, was hast denn du für eine Meinung zu KTM? Das hätte ich noch nie gefragt.
Genau, stimmt, ja. Also mir persönlich sind die auch ein bisschen zu sportlich. So. Mhm. Ich bin ja auch eher der gemütliche Fahrer. Ich mag das Design nicht so sehr, weder die Farbe Orange, schon gar nicht diese Scheinwerfer, die sie jetzt haben, diese LED-Scheinwerfer, finde ich nicht so schön.
Die Lichtvulva, wie man liebevoll sagt. Ja.
Diese 640er, die der Tobias gefahren ist, noch, die fand ich noch sehr schön. Weil es auch ein Einzylinder ist. Also ich stehe ja auch auf Einzylinder-Motorräder. Mhm. Aber ich finde absolut, auch die haben ihre Daseinsberechtigung und die machen die Motorradwelt bunt und geben halt auch ihren Farbtupfer dazu.
Kennst du noch die legendäre Sven Dura? Sagt ihr das was?
Ja,
die kennt jeder. Die hat doch auch eine 640 gefahren.
Sven Dura. Ja, echt?
Ah, ja, stimmt. Sicher. Ja. Deswegen, es fällt mir gerade ein, ich glaube. Sven Dura, hörst du hier mit? Dann melde dich mal. Yo. Witzig ist, die kommt aus einer Zeit, in der das Internet noch recht leer war bezüglich Motorrad-Enduro-Reisen und Abenteuerreisen. Und jeder hat irgendwie ja rumgegoogelt, um Infos zu finden zu Reisezielen und was man alles braucht und machen kann. Und jeder ist auf Sven Dura gestoßen. Das ist so verrückt irgendwie. Alle bei Treffen, die man darauf anspricht. Ich gucke jetzt mal, ob es die Seite noch gibt. Das ist noch
sauer. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe lange nichts mehr von ihr gehört. Das wäre mal interessant.
Die Seite gibt
noch. Fährt die noch Motorrad?
Die Seite gibt's noch. Ich guck mal, von wann das letzte Update ist.
Okay, währenddessen gebe ich mein Update hier zu KTM. Also KTM hatte letztes Jahr, um mal wieder zum Thema zu kommen, wir reden heute über große Themen, über revolutionäre Veränderungen in der Politik, in der Wirtschaft und in der Produktion von Motorrädern. Und da ist KTM wirklich ins Stolpern gekommen. Die waren ja immer sehr erfolgreich, vor allem eben halt im Motorsportbereich. Ja. Haben viele gute Motorräder produziert und verkauft. Und das ist letztes Jahr schiefgegangen. Zumindest haben sie eine riesen Überproduktion gehabt. Also offenbar stehen bei denen noch 250.000 Neufahrzeuge auf dem Hof, die sie nicht verkauft bekommen haben. Und das so ist in der Industrie, man muss ständig was Neues produzieren, man muss ständig was verkaufen. Und man muss sich natürlich immer wieder Geld besorgen von Investoren, von Banken. Und während man produziert und das nächste schon in der Entwicklung ist, muss man natürlich auch gleichzeitig Geld machen und das zurückzahlen. Und das haben die nicht mehr geschafft. Und innerhalb kürzester Zeit hatten sie 2 Milliarden Euro Schulden. Und wie das so ist, in Deutschland, ich denke mal in Österreich ist es ähnlich, man muss Insolvenz anmelden. Also in dem Moment, wo du nicht mehr deine Schulden bezahlen kannst, deine Gläubiger bedienen kannst,
sonst verschleppst du sie.
Genau, dann verschleppst du das.
Strafbar.
Und dann musst du auf jeden Fall Bescheid sagen. Genau, weil sonst wäre es strafbar. Turatec wäre ja auch fast darüber gestolpert und deswegen haben die auch rechtzeitig gesagt, Achtung, wir können unsere Schulden nicht bezahlen und dann kommt
ein
Insolvenzverfahren.
Aber das finde ich ganz interessant, weil ich will auch gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen über Dinge, die ich so mitbekommen habe, KTM. Aber Turatec seinerzeit zum Beispiel hat ja lediglich ein Cashflow-Problem, ne? Die waren ja nicht pleite wirklich. Die konnten kurz mal ihre Rechnung nicht bedienen, aber dann musst du das anmelden, sonst Insolvenzverschleppung, wie gesagt, machst dich strafbar und da ist dann ja auch, gibt's ja auch dann Leute, die zur Verantwortung gezogen sind, da kannst du sogar ins Gefängnis kommen und so. Ich musste mich mit diesem Thema mal auseinandersetzen.
Oh.
Wenn man selbst ein Unternehmen, ich war ja nicht in der Situation, aber wenn man sich ich habe ja mein Unternehmen gegründet und da muss man sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Das ist nicht ohne, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist heftig.
Ja. Wir sind ja beide Pädagogen, von daher, glaube ich, geht's dir wie mir. Man muss sich wirklich da ein bisschen reinarbeiten in diese Materie. Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail reingehen. Hab aber eben halt, falls mich interessiert hat, auch mal so geguckt, was gibt's denn da für Videos und Erkläransätze. Und hab viele Videoclips gesehen, wo Menschen natürlich auch gerade aus der österreichischen Szene, aus der Motorradszene sich hinsetzen und vor der Kamera sitzen und das erklären. Relativ langweilig. Es gibt natürlich auch aus Österreich, weil es ein österreichisches Unternehmen ist, auch viele, weiß ich nicht, Industrieverbände und Medien aus Österreich, die das auch alles erklären. Auch da sitzt dann immer jemand vor der Kamera und erzählt etwas. Und dann habe ich einen Clip gesehen, wo jemand das mal so ein bisschen interessant und spannend und auch lustig erklärt. Und das ist der gute Ryan F9 vom Kanal Fortnite. Ein Australier. Das Ganze in Englisch. Ich kann ein bisschen Englisch, bin jetzt auch nicht super fit, aber zumindest habe ich einiges mehr verstanden, als der Ryan das erzählt hat, weil er macht das mit einer ganzen Menge Humor. Auch dafür habe ich einen Clip mitgebracht.
Hello, I'm Ryan F9 and on November 29th, KTM filed for insolvency. Europe's biggest motorcycle manufacturer is officially out of money. Now, I want to learn how insolvency proceedings work, because one possible end is, quote, the complete closure of the entire company. How broke are they? Well, all this starts when a creditor calls in a 247 million euro loan that KTM does not have the money to repay. When you can't pay your debts on time, you are insolvent. And KTM is phrasing this as a pit stop for redimensioning the future and something they've chosen to do, but the truth is, they don't have a choice. They are insolvent to the tune of at least 247 million euros, and we get to see how much more. See, in Austria, insolvency means filing with the Alpine Creditors Association, and they can give you 90 days to renegotiate your debts, but the embarrassment of that is having to open your books to public scrutiny. So you'll hear a lot of things about KTM, but check this AKV page, because the facts are published, albeit in German. And Scheiße, the Iceberg is deep.
Scheiße, the Iceberg is deep. Also der Clip geht natürlich noch viel länger. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Macht Spaß, den sich anzugucken, weil er das auf eine ganz lustige Art und Weise erzählt und zeigt und eben halt sich auch so ein bisschen über die KTM lustig machen. Die versuchen auch in anderen Videos das so darzustellen, als ob das so eine Restrukturierung ist und ein neuer Start und was auch immer. Aber wie er schon sagt, es ist auch die Gefahr, dass die komplett verschwinden. Denn ja, das Problem ist halt wirklich groß und dahinter steckt wahrscheinlich auch ein großes Missmanagement, denn sie mussten ihre Produktion erstmal einstellen, weil sie gar nicht das Geld haben, zum Beispiel um die Menschen zu bezahlen, ihre Mitarbeitende. Du brauchst ja auch, allein um das ganze Ding am Laufen zu halten, so eine Produktion, brauchst ja auch Geld, und wenn du schon deine Schulden nicht bezahlen kannst, hast du schon gar nicht das Geld, um weiterzuarbeiten. Die wollen natürlich weiterarbeiten und haben sich jetzt in diesem Verfahren erstmal darauf geeinigt mit ihren Schuldnern, dass sie jetzt nur 30% der Schulden bezahlen werden, weil allen klar ist, dass das werden die niemals schaffen, diese 2 Milliarden, der Großteil davon ist einfach futsch, und würden sozusagen die Schuldner, die Banken, die Investoren sagen, nein, wir bestehen aber darauf, dass ihr das alles komplett zurückbezahlt, dann müsste man sofort einfach alles verkaufen. Alle Mitarbeiter entlassen, die ganzen Werkshallen, die ganzen Motorräder, alle auf schnellstmögliche Art und Weise verscheuern. Und selbst dann würde man dieses Geld nicht zusammenkriegen. Aber es wäre natürlich schade um die Firma. Und sie konnten die überzeugen, dass sie sagen, nee, lasst uns weiter produzieren, lasst uns weitermachen. Die Brand, der Markenname KTM, das ganze Image drumherum ist gut. Da kann man auch in Zukunft noch was draus machen. Also von daher brauchten sie Vertrauen, dass die Investoren sagen, okay, wir gehen den Deal ein, ihr gebt uns nur 30% und wir geben euch weiterhin Geld, dass ihr weiterarbeiten könnt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, werden sie es schaffen, aus dieser Krise herauszukommen? Und na, wie gesagt, KTM hat ja was zu verlieren, einen guten Namen, gutes Image. Vielleicht schaffen sie es, vielleicht schaffen sie es auch nicht und werden übernommen von einem anderen Finanzinvestor, der dann sagt, okay, ich kaufe die Bude auf und mache was völlig anderes draus. Auch das könnte natürlich passieren. Schade wäre es natürlich für die ganzen Mitarbeitenden, die jetzt natürlich in einer ganz krassen Situation sind, die seit Ende letzten Jahres nicht arbeiten. Ich glaube, die kriegen so ein Insolvenzausfallsgeld, also nur einen kleinen Teil ihres Lohnes, und sie stehen alle vor der Situation, dass sie möglicherweise demnächst arbeitslos sind. Was ich gehört habe, ist, dass schon ein paar, ich glaube 250 Mitarbeiter haben schon ihren Job verloren. Weite 300 werden wahrscheinlich noch ihren Job verlieren, und für die ist das natürlich ganz krass zu wissen. Ich habe hier jahrelang gut gearbeitet, aber den Job werde ich verlieren und so schnell auch keinen neuen wahrscheinlich finden, weil was auch immer passieren wird, wahrscheinlich wird die Produktion nicht komplett ausgelagert, aber vielleicht ein Teil dann irgendwo nach China, nach Indien oder woanders hingehen. Denn einer der Investoren, die jetzt erstmal investieren in KTM und denen erstmal Geld geben, schon mal 50 Millionen.
Das ja, ist Bajaj oder so, wie heißen die, ne? Habe ich auch
gelesen. Genau, Bajaj. Ich habe mal nachgehört. Okay. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Bajaj, okay. Ein indischer Investor. Mal schauen, was daraus wird. Es könnte passieren, dass KTM vielleicht dann demnächst ein indisches Unternehmen wird.
Ja, genau, das kann sein. Und auch China war schon mal im Gespräch und so weiter. Aber ich möchte dazu noch sagen, also ich meine, wir beide können natürlich auch nur wiedergeben, was wir lesen in den Medien. Ich habe auch Stimmen, interne Stimmen mitbekommen. Natürlich wissen die auch alle, also wahrscheinlich weiß noch nicht mal Herr Pierer selbst, was genau Phase ist, keine Ahnung.
Genau, Stefan Pierer ist der oberste Boss bei KTM. Genau. Jetzt glaube ich nicht mehr, also die haben ihn jetzt schon weggeschoben, weil er wahrscheinlich auch viel davon, von dieser Misere zu verantworten hat. Aber die Frage ist natürlich, werden sie Menschen finden, die dieses Unternehmen jetzt in eine neue Richtung lenken können?
Auf jeden Fall ist es so, dass sie durch dieses, frische Geld jetzt den nächsten Monat gesichert haben und wieder auf Volllast fahren, wieder die Produktion voll hochfahren können, zumindest so wie geplant. Und es gibt anscheinend ja Leute bzw. Unternehmen, die an dieses Unternehmen glauben, sonst würde ja kein Geld mehr reingesteckt werden. Ne? Und das lässt mich erstmal hoffen. Und mir wurde eben auch so gesteckt, dass zumindest die Stimmung mal so ist und dass zumindest intern auch, also vieles wird wohl aber auch sehr heiß gekocht in den Medien, muss man auch sagen. Die finden das natürlich auch gut, das ist natürlich auch ein bisschen spektakulärer so. Was da am Ende wirklich jetzt rauskommt und stehen bleibt, ne, ey, wahrscheinlich weiß das keiner, aber ich bin da komplett bei dir. Ob ich jetzt KTM-Fan bin oder nicht, diese Marke muss weiter bestehen und im Idealfall vor allem auch weiterhin europäisch sein. Das fände ich schon richtig, richtig toll. Ich kann mir eine Motorradwelt ohne KTM gar nicht so leicht vorstellen. Ich fahre ja sogar seit einigen Monaten habe ich eine Maschine aus dem Konzern, eine aus der roten Tochter, von der roten Tochter.
Eine Gas.
Hab ich auch erzählt, oder?
Ja.
Die baue ich ja gerade um zu meiner Rallye-Maschine und seitdem bin ich da wirklich dem Ganzen irgendwie noch verbundener als jemals zuvor und ich drücke einfach die Daumen, natürlich in erster Linie für die vielen, vielen Leute, die da ihren Arbeitsplatz haben, ihre Hausform bezahlen und so und Essen in den Kühlschrank stellen. Das ist
genau. Solidarität mit unseren Geschwistern in Österreich.
Da ist auch eine Zuliefererbranche dran und so.
Ja, genau. Das ist ja nicht nur irgendwie KTM selbst, sondern eben halt das Ganze drumherum. Husqvarna ist ja auch eine KTM-Marke, gehört ja auch zum selben Konzern, die ja auch, da wo ich jetzt finde, sind teilweise dieselben Motoren, aber die sehen super aus. Also da gefällt mir das Design sehr gut. Husqvarna und die neue Gas, die finde ich eben halt auch total klasse.
Ich erinnere mich,
in Brasilien, da habe ich einen alten Rallye-Fahrer getroffen, der hieß Gaspar. Und hat viele Motorräder umgebaut und hatte so eine Werkstatt und er hatte auch eine Gas und hat dann sozusagen diesen fetten Schriftzug, der da wohl drauf stand, so, ne, Gaspar umgewandelt.
Ach so, hat er sehr schön.
Gaspar.
Das ist ja cool.
Das war klasse und zum Abschluss dieses Kapitels würde ich gerne auch nochmal einen chaotischen Österreicher zu Wort kommen lassen, nämlich den Mario Steiner, der auch sehr viele große Reisen gemacht hat, auch mit einer KTM und oh Wunder, tatsächlich sogar in den USA eine KTM gekauft hat. Denn er hat vorletztes Jahr. Ja, eben. Ja, stimmt, genau, damit sind wir wieder in den USA. Also man muss ja denken, irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent ist KTM eigentlich völlig unbekannt, aber das stimmt nicht ganz tatsächlich. Es gibt auch KTM auch in den USA. Mario, jetzt so als kleine Vorgeschichte, wollte eine Reise durch Südamerika machen, vom Amazonas bis zur Atacama-Wüste. Darüber haben wir auch einen Podcast gemacht, der 259. Also Amazonas-Atacama. Und er wollte eben halt nicht ein Motorrad jetzt erstmal von Europa nach Amerika transportieren, weil die Transportkosten sind einfach unfassbar hoch, gerade in den letzten Jahren geworden. Deswegen hat er auch mich gefragt, sag mal, kann man nicht vor Ort was kaufen? Nachdem er gesehen hat, was für Trouble ich in Brasilien hatte, hat er gesagt, okay, mache ich das lieber in den USA, da weiß man, wie es geht. Und er hat tatsächlich eine KTM, eine gebrauchte, in den USA gekauft.
Stark.
Ja, und wir haben angefangen in Amerika, in den USA, Motorräder zu suchen. Und es gibt da verschiedene Reiseplattformen. Ihr kennt vermutlich Horizons Unlimited oder ADV Riders. Und zufälligerweise hat auf diesem ADV Riders, da gibt es einen Marketplace, hat jemand eine KTM 690 inseriert. Ja, ich habe den sofort angeschrieben.
Ja, für dich als Österreicher natürlich KTM, sofort.
Das ist ganz wichtig.
Ja. Und du bist ja auch ein Jahr vorher noch auch mit einer KTM damals die Reise, die du auch hier auf dem Motorradreisetreffen vorgestellt hast, nämlich von Österreich bis zum Mount Everest Base Camp gefahren. Also
ach, was.
Hart erprobt auf einer 96er KTM.
Nicht nur zum Everest Base Camp, also ich habe ja wirklich zu Hause auch eine, bin nach Nepal gefahren, ich bin im Anschluss dann die alte Dakar-Strecke gefahren, das waren auch 18.000 Kilometer, immer mit dieser KTM 96 und habe die lieb gewonnen. Die ist recht leicht und sehr, sehr leistungsstark und wir hatten nie irgendwelche Probleme. Keine schwerwiegenden, ernstzunehmenden Probleme. Reifenplatz hast natürlich oder irgendeine Dichtung wird undicht oder was, aber das ist kein ernsthaftes Problem. Und jetzt wollten wir unbedingt wieder diese leichten Motorräder. Ich finde jemanden und schreibt den an, der will 4.500 Euro für ein KTM mit rund 18.000, 19.000 Kilometer und ich frage um seinen PayPal-Account und überweise am selben Tag einfach das Geld. Also der war ganz baff, weil ich habe ungesehen das Motorrad einfach Geld überwiesen. Das ist der Frau von dem Verkäufer ist es komisch vorkommen, das muss irgendein ein Scam sein. Oh, kommt da jetzt irgendein Nigerianer, ein Prinz oder irgend sowas und will, weil keiner überweist, kein Ausländer überweist einfach das Geld, aber ich habe das gemacht. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, was ich vorhabe und habe gesagt, ja, super, ja, danke, jetzt setze ich da auf und ich fahre jetzt 20.000 Kilometer oder 30.000 Kilometer, keine Ahnung, bis Ushuaia. Dann hat er gesagt, nein, er verkauft mir es nicht mehr. Er überweist mir das Geld zurück. Er kann das nicht verantworten, dass ich irgendwo in Mittelamerika dann durch eine Panne liegen bleibe. Und er hat gemeint, das ist nicht das richtige Motorrad für sowas. Und dabei habe ich schon so viele Kilometer darauf zurückgelegt.
Weil KTM und Unzuverlässigkeit oder was?
Offenbar hat das Motorrad in Amerika eine gewisse Reputation. Und ja, ich habe ihn dann überzeugen können, mir das Motorrad trotzdem zu überlassen. Ich habe es ja schon bezahlt gehabt.
Ja, krasse Story, ey. Krasse Story.
Jo, der Mario.
Schöner Abschluss zu diesem eigentlich sehr ernsten Thema. Nur mal so eine schöne Verbundenheit da zu hören. Und das ist es, ne? KTM ist für mich im Gegensatz zum Beispiel, ne, jetzt muss ich doch mal ein bisschen fronten, zu dem einen oder anderen chinesischen Hersteller, zu dem ich null Beziehung habe, ist das für mich eine Emotion, die da geweckt wird, wenn ich über Ready to Race nachdenke. Auf jeden Fall. Auch wegen meiner zum Beispiel großen Rallye-Faszination, ne? Sei KTM einfach auch eine Ansage so. Da hat man es ja auch dolle gemerkt. Wir haben ja im Berghast viel mit Rallye zu tun und vor allem was die Rallye Dakar betrifft. Und da, ne, die Gelder wurden natürlich alle ultra gekürzt, ne? Das ist ja auch für den Sport richtig doof. Ja. KTM ist ja auch auf mehreren Rennsportebenen auch auf der Straße unterwegs. Das ist natürlich echt doof, dass die da auch eine ungewisse Zukunft haben, ne? Alle, die da dran hängen.
Ja, wir drücken so. die Daumen, dass es weitergeht.
Die drücken wir auf jeden Fall. Übrigens, der Mario hieß er, ne? Mario.
Ja.
Der hat ja gerade von seiner Reise erzählt zum Everest Base Camp, ne?
Ja.
Das ist ja wirklich verrückt. Und so verrückt ist ja auch jemand aus unserer Community, der im letzten Bergcast über 3 Stunden von seiner Reise erzählt hat. Der fährt nämlich von Nordrhein-Westfalen, aus fast bei dir nebenan, nahe Köln, auch von Eitsdorf zum Everest. Und diesen Podcast, der war mir ein Herzenspodcast, weil ich ihn ja auch so gerne mag und ja auch persönlich schon länger kenne. Und wir werden ihn weiterhin begleiten. Er wird immer wieder im Berghast zu hören sein von unterwegs. Der ist jetzt viele Monate unterwegs. Mal gucken, er will dann auch wahrscheinlich noch weiter dann Nepal, vielleicht sogar noch weiter auf dem anderen Kontinent. Und der hat so viele Tipps und Tricks rausgelassen, die er sich so aneignen musste in der Reisevorbereitung.
Ja.
Und der hat, ja, total. Also wer den noch nicht gehört hat, hört den unbedingt nach. Die Folge ist die hier vor im Prinzip. Und deswegen jetzt die Brücke, denn der Corny, der hat mir off the record, also nach dem Podcast, hat er mir einen Trick verraten. Und zwar habe ich mit ihm im Podcast schon darüber gesprochen, sag mal, was ist denn das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? So, also mal abgesehen von
von einem furchtbaren Tod, weil du eine Klippe runterfährst, aber so an so Dingen, die so passieren können, was wäre denn ganz furchtbar? Also von den Dingen jetzt, ich muss nochmal ein bisschen disclaimen, die jetzt nicht lebensbedrohlich und so sind, ne? So, klar gibt's immer schlimmere Sachen, aber von so blöden Sachen, die passieren können. Dann meinte er, das Blödste wäre halt, wenn man einen Pass verliert. Das sein. Wenn du irgendwo in Zentralasien bist, hast ständig irgendwelche Grenzübergänge, im schlimmsten Fall die Botschaft ist sonst wo in der Hauptstadt von irgendwas und du kannst dich nicht ausweisen, du kannst nicht verklickern, dass du der bist und alles total kompliziert. Also der Pass ist ja nun mal der Schlüssel zur Welt, muss man ja so sagen, zumindest aus
bürokratischer deutscher Pass.
Speziell, also mit dem Adler, das muss man ja mal so sagen, ne? Mit dem Adler kommst du praktisch in so ziemlich jedes Land relativ entspannt rein. Ja. Aber hast du den nicht mehr, dann wird das schlimm. Und man kann natürlich auch so einen Pass missbrauchen auf anderer Seite und es wäre einfach furchtbar. Aber vor allem hat man keinen mehr und verpasst vielleicht Daten, ne? Es sind ja, sind ja schon festgemacht und alles ist schon geregelt. Er fährt auch durch China, das ist alles schon vorgebucht.
Da brauchst du
ganz hohe Anforderungen. Ganz kompliziert. Er hattest ja auch schon mehrere im Pegaso-Podcast, die dieses Erlebnis hatten. Ja, und ich habe ihn gefragt, bist du denn auf diesen Worst Case vorbereitet? Und er meinte, ja, bin ich. Ich habe mir einen zweiten besorgt. Für einen Notfall. Und dann war ich so, zweiten Reisepass? Aber das geht doch nicht, weil es darf ja so ein Dokument nur einmal geben. Das hat ja auch gewisse Gründe und so, dass es so ist. Und er meinte, naja, so zum Beispiel so wichtige Leute wie Diplomaten und so, die haben zwei Pässe aus verschiedensten Gründen und so. Das geht schon. Also es gibt jetzt kein Naturgesetz, was das verhindert. Es ist nur sehr, sehr schwer. Aber er hätte einen Trick rausgefunden, wie man an einen zweiten Reisepass kommt. Und wo hört ihr es? Natürlich im Kaffeekränzchen, liebe Leute. Wie ihr dem formalen Akt ein Schnippchen schlagen könnt. Also zumindest solange das noch so geht. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, liebe Leute. Ich habe den Corny gefragt jetzt nachträglich, ob er mir da nochmal eine Audio schicken kann, wo er das nochmal schildert. Und das hat er tatsächlich gemacht und das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Howie, hallo Claudio, grüße euch ihr beiden. Ich weiß ganz genau, dass ihr jetzt gerade eine neue Folge Kaffeekränzchen aufnehmt. Und ich bin gefragt worden, wie sich das wohl mit dem zweiten Reisepass verhält. Ja, im kleinen Background, ich mache in zwei Tagen fahre ich los mit dem Motorrad von NRW bis ins Himalaya. Dann habe ich mit diesen Themen halt ausgiebig beschäftigt. Ein zweiter Reisepass ist für diese Reise, gerade wenn man die nördliche Route übers Kaspische Meer nimmt, ist der eigentlich nicht nötig. Aber da ich schon ein bisschen älter bin und ein bisschen schissig bin, habe ich mir gedacht, das wäre schon ganz gut, wenn man so einen Reisepass dabei hat, ne? So einen zweiten, damit man nicht irgendwo in eine Botschaft laufen muss und sich einen neuen besorgen muss. Ich habe das wie folgt gelöst. Es ist nicht ohne weiteres möglich, so dass man sagt, wenn man jetzt beim Amt vorsprechen würde und sagen würde, hallo, hier bin ich, ich möchte gerne ins Himalaya fahren oder ich fahre nach Indien und möchte einfach so einen zweiten Reisepass als Backup haben, weil ich den anderen verliere. Das kann ja gut sein, das kann ja durchaus passieren. Das würde nicht so funktionieren, das würde nicht als Begründung gelten. Einen zweiten Reisepass kriegen meistens nur Leute, die auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind und viele Länder bereisen, die sich nicht ganz befreundet sind, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe das trotzdem geschafft und zwar aus dem einfachen Grund, indem ich halt gesagt habe, ich fahre über Israel bis ins Himalaya, am Schluss durch den Iran. Und das ist so die einfachste Begründung, um so ein Ding zu bekommen, nämlich aus politischem Hintergrund, dass man sagen kann, wenn ich vorher in Israel eingereist bin, komme ich in den Iran nicht mehr rein. Ja, andersrum wäre das vielleicht noch gültig, aber nicht so ganz schlüssig, weil mit einem iranischen Stempel kommt man trotzdem noch in Israel rein. Ja, das jetzt einfach mal so am Rande gesagt. Es ist da wichtig, sich so ein bisschen im Klaren zu werden, wann man das Anrecht darauf hat. Und das habe ich jetzt so ein bisschen für mich ausgenutzt. Man weiß ja nie, wo man langfährt und wo das Wetter oder wie die Reise einen irgendwo hinführt. Und deswegen war das für mich auch plausibel. Und jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht doch nicht durch Israel fahre. Aber ich habe die Möglichkeit, so zwei Reisepässe zu haben. Ich hoffe, das hat euch beiden geholfen. und wünsche euch einen schönen Kaffeeklatsch und freue mich auf die Folge. Ganz liebe Grüße, der Corny.
Kaffeeklatsch. Hey.
Ganz liebe Grüße zurück an den lieben Corny. Ja, ja, ja. Ja, cooler Typ. Yo, 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 yo.
Total, es ist, total, total.
Wir sind uns nur einmal begegnet, aber es gibt eine lustige Geschichte. Der Corny arbeitet mit einem guten Freund von mir zusammen. Also die sind sozusagen Arbeitskollegen. Das wusste ich allerdings gar nicht.
Beim Film und, auch?
Genau. Der Freund von mir ist Fotograf und fotografiert an vielen Filmsets. Und genau, und irgendwann hat der Corny mal ein Foto von diesem Freund und ihm vor einem Motorrad gemacht und hat gesagt, hier, schöne Grüße, kennst du den? Und ich dachte, wer ist das denn?
So ihm,
keine Ahnung. So, haben wir auch geschrieben, ja, Entschuldigung, ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Und dann sagte er mir, ja, das war der Willi. Und dann ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, weil in dem Moment habe ich ihn erkannt und wusste, ja, natürlich ist er ein alter Freund Willi, den kenne ich doch. Warum habe ich den nicht erkannt in dem Moment? Weil Willi hat mit Motorrädern gar nichts zu tun und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, diesen Link mit Film und Fotografie, weil ich war total auf dem Motorrradtrip. Kennst du das vielleicht auch, wenn man, weiß ich nicht, einen Arzt, den man nur im Kittel sieht, plötzlich irgendwie in Zivil
hatte ich erst
oder andere Leute.
Da war ich in einem Restaurant. Da habe ich meinen Arzt, also einen Facharzt gesehen und ich wusste, ich kenne ihn und ich konnte ihn einfach nicht zuordnen.
Ja, ja, man hat da so eine völlige Blockade.
Verrückt, ey. Ja, ey, Corny, gute Fahrt wünsche dir. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, bist du ja schon unterwegs. Ne? Wir nehmen jetzt gerade auf, da fährt er gerade los. Und ich bin schon hart neidisch, Claudia. Ich bin schon
hart. Ich werde die Folge, die Reise auch auf den sozialen Medien verfolgen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, was der liebe Corny alles erlebt. Und ja, das hochinteressant. Vielen Dank auch für diesen Beitrag, weil ich wusste gar nicht, dass man das begründen muss. Ich wusste schon, dass Deutschland eins der wenigen Länder sind, also wir sind ja so privilegiert in allen möglichen Richtungen, dass wir zwei Pässe beantragen können und rumreisen können viele andere Menschen mit anderen Pässen nicht, da geht das gar nicht. Ich dachte, man geht einfach hin und beantragt einen zweiten Pass und fertig, aber dass man das begründen muss, okay, aber das stimmt, das war eben halt auch meine Information, gerade mit Israel, wenn man entweder nach Israel rein oder aus Israel rausgeht und dann spätestens im Iran mit einem israelischen Pass nicht reinkommt, das kann ich mir gut vorstellen und das ist oft genau dann für solche Fälle, sich Menschen einen zweiten Pass zugelegt haben. Und was man auch machen kann, wie viele Seiten man im Pass hat, kann man auch beantragen, dass man sagt, ich hätte gerne einen besonders dicken Pass, wenn man sehr viel unterwegs ist, viel reist. Ja. Auch das geht eben halt in Deutschland, kostet ein bisschen mehr, aber ist es auf jeden Fall wert, bevor es heißt, nee, wir können Ihnen das Visum nicht geben, es ist kein Platz mehr im Pass.
Ja, ich erinnere mich an eine ein bisschen traurige Szene, als ich meinen letzten Reisepass bestellt hatte, wurde ich nämlich gefragt, welchen möchten Sie? Ich glaube, drei Größen gibt es, drei dicke Stufen. Und dann frage ich so, wollen Sie den ganz dicken und so? Und dann musste ich ganz traurig sagen, ich befürchte, der Kleine reicht, weil ich ja so gerne reise. Naja, so witzig ist es gar nicht. Aber egal, ich wünsche alles Gute, du auch. Und es wird bestimmt eine unglaublich tolle Reise.
Ja, aber es ist natürlich eine gute Situation, wenn man eine deutsche Botschaft, gehen wir mal dahin. Wenn man seinen Pass verlieren sollte, dann kann man ja einfach zur deutschen Botschaft hingehen. Wenn die mal eben um die Ecke ist und einen neuen Pass oder einen provisorischen Pass beantragen. Für den Fall ist es dann natürlich gut, wenn man seine Identität nachweisen kann, dass man auch den Personalausweis oder den Führerschein hat. Also ich nehme auch im Ausland immer meinen normalen Personalausweis mit für den Fall der Fälle, dass der eben halt auch zumindest intern, viele erkennen den auch an, wenn ich in einer ganz normalen Straßenkontrolle bin und ich zeige meinen Personalausweis, geht das auch im Ausland. Erkennen das die meisten Menschen an. Problem hast du allerdings, wenn du in einem Land bist, wo es keine Auslandsvertretung gibt, also keine deutsche Botschaft. Auch das passiert ja mal hin und wieder, dass die geschlossen ist oder das Land irgendwie gar nicht anerkannt ist von Deutschland. So war das zum Beispiel in Nordmazedonien, in Nordzypern. Also die Republik Zypern, der Süden, ist ja anerkannt, aber der Norden nicht. Das ist ja eine von der Türkei besetztes Gebiet.
Ja.
Und Deutschland und viele andere Länder erkennen, ich glaube, fast alle Länder außer der Türkei erkennen das gar nicht an. Das heißt, wenn wir ein Problem hätten in Nordzypern, und zum Glück hatten wir keins, dann hätten wir uns nicht an eine deutsche Botschaft wenden können. Dann wird es wirklich knifflig.
Also Leute, ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte unbedingt vorher mal. Vor allem, wenn man eben viele Grenzen überschreitet, ne? Und außerhalb von Europa. Also viele haben ja ein tolles Abkommen, welches uns Deutschen eben dann tolle Privilegien einräumt. Aber immer ist es nicht so. Und vor allen Dingen, das finde ich auch nochmal spannend, diesen Punkt. Du hast ja auch nochmal gerade gesagt, Herr Korni, auch, es ist manchmal irrelevant, wo man war. Weil, ne?
Ja, welche Stempel man genau, Pass hat.
Genau. Das ist ungefähr so, als wenn du, lass mal überlegen, das ist ungefähr so, als wenn du als mit einem Bremer Pass nach Hamburg reist. Da kommt man auch nicht rein. Ist jetzt nichts Dummeres eingefallen.
Oder noch schlimmer, mit einem Kölner Pass nach Düsseldorf.
Ich sehe, ihr habt es verstanden.
Ja. Wir überschreiten hier Grenzen und bringen die verrücktesten Dinge zusammen, die sonst keiner zusammenbringen würde. Wir haben über KTM gesprochen und du wolltest tatsächlich in demselben Podcast jetzt über BMW sprechen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, genau, ich wollte über BMW sprechen, denn Also ich disclaime das mal vorweg. Ich habe in dem Podcast mit Carina jetzt, da wird das nochmal richtig ausgerollt, das Thema. Aber ich wollte mit dir unbedingt schon mal drüber sprechen, so als kleinen Spoiler. Auch weil mich deine Meinung so interessiert dazu. Und zwar wurde vor einigen Tagen ja ein neues Motorrad von BMW vorgestellt, nämlich die R12G-S. Und warum ist das für mich so ein Riesenthema? Ich versuche mich jetzt wirklich kurz zu fassen. Ich könnte jetzt eine Stunde lang reden. Die Kurzfassung ist, es gab ja damals eine Maschine, also es gab ja mal die R80-S und die R100-S und so. Und ich bin ja Riesenfan von diesen Motorrädern, von diesen alten Zweizylinder-Boxern. Das finde ich alles total toll. Und dann kam ja irgendwann mal diese sehr puristische GS nochmal 2007 oder 4, nee 7 raus. Die HP2, so ein Legendending. Da haben sie die GS auch mal runtergestrippt auf das Nötigste, die so geländegängig war. Ne? Da stimmt sogar der Claudio mit ein. Ist sehr, sehr selten vor allem geworden und irre teuer auch gebraucht und so weiter. Und da kam dann nichts mehr. Und dann irgendwann fingen Firmen an, die neu rausgekommenen Vintage-Modelle, vor allem die R9T Urban GS, umzubauen, die geländefähiger, reisefähiger zu machen. Unter anderem ja Touratech mit der R9X damals als Prototyp, die man auch später kaufen konnte. Ganz doll limitiert, ganz teuer. Und auch zum Beispiel die Firma Wunderlich, die sich daran gemacht hat und auch dann so kleine Firmen wie R9T Adventure von Moritz Hegele, mit dem ich dann ja später auch zusammengearbeitet habe. Und ich fing dann ja an, mir die so ein Bike nachzubauen, also ein Retro-Bike, einen ganz puristischen Boxer, der reisetauglich und auch Offroad-tauglich ist, aber nicht so ein Dickschiff ist, so ein Riesenteil, sondern wo man oben drauf sitzt und nicht mittendrin im Motorrad. Und sowas war immer mein Traum und das habe ich ja innerhalb von ein paar Jahren, habe ich das ja mir verwirklicht. Und
die Bear 9T.
Die Bear 9T, ne, das ist ja wirklich mein Traummotorrad,
sehr
was ich immer noch habe.
Motorrad, ja.
Vielen Dank, Claudio. Und es gab immer dieses Gerücht, dass BMW sowas rausbringt. Also im Prinzip das Motorrad, was ich gebaut habe. Deswegen habe ich auch gleich witzigerweise kommentiert, wurde auch geliked. Es war mir eine Freude, eine Inspiration für euch zu sein, als dieses Motorrad rauskam. Und jetzt war es tatsächlich soweit. Die Gerüchte rumorten schon seit Monaten durchs Netz. Seit, ja, schon länger als Monate sogar. Es gab dann auch mal, wie heißt das hier, Erlkönig-Bilder zwischendurch und so. Und es war schon klar, dass die kommt. Und ich habe dann ja auch hier und da Stimmen gehabt, ne, auch von Moritz zum Beispiel und so und andere Leute noch auch von BMW und so, wo man ab und zu mal so zwischen den Zeilen so ein bisschen was raushören könnte, da kommt irgendwas so. Und jetzt war es tatsächlich soweit, fast aus dem Nichts kam sie. Ich hätte ja gedacht, dass das in Garmisch kommt zu den BMW Days oder so, aber sie wurde jetzt einfach vorgestellt der Presse. Es gibt jetzt übrigens am Ende des Monats, habe ich mitbekommen, den ganz großen Pitch nochmal, wo dann die ganzen Tester da richtig ran dürfen und so weiter. Und dann fällt auch das Embargo, dann werden wir auch erste Fahrstimmen hören. Bisher muss man mit dem Design und den Daten arbeiten und das, finde ich, kann sich sehen lassen und hören lassen. Denn es ist ein luftgekühlter Boxermotor, ein 1200er, den BMW im Prinzip schon seit 2004 baut. Also der ist in wirklich der übelsten Ausbaustufe inzwischen, dass sie den überhaupt noch auf Euro 5 bekommen haben, finde ich irre, ein Meisterwerk. Und ich finde, und da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gleich gespannt, ich finde, die ist sehr, sehr gelungen. Ich habe auch ein bisschen Kritik, ich habe auch ein bisschen Skepsis an der ganzen Sache, das sage ich aber gleich. Zunächst mal ein kleines Intro hier von 1000 PS.
Hier deutlich Anleihen an der legendären R80 GS nimmt bei diesem Bike. Wir haben ein ordentliches Federweg, wir haben 21 Zoll Radl vorn, 18 Radl. Optional hinten. Also das ist wirklich etwas, das Offroad schreit. Und wenn wir jetzt nochmal auf die R80 zurück referenzieren, das war ja damals wirklich das erste Offroad-Motorrad von BMW, der K-Gewinner und damals wirklich das Beste, was sozusagen das Haus zu bieten hatte. Jetzt, knapp 45 Jahre später, geht's also an die R12 Riders, die ein echtes Geländemotorrad dazu bekommt. Ich werde euch in dem Video ein bisschen verraten, wie schaut's mit Design, Technik, Ausstattung und Preis aus. Der Preis, den gibt's ganz zum Schluss. Bleibt's also bitte dran und abonniert den Kanal.
So, den Preis gibt's bei uns nicht zum Schluss, sondern jetzt gleich schon. Ihr seid ja beim
Kaffee. Abonniert den Kanal. Drückt die Glocke.
Bei uns auch, Leute. Bitte gut bewerten. Sowohl Pegaso als auch den Berghast, bitte. Ich bin vom Design hin und weg. Ich finde, sie haben diese Tankform, die Form- und Farbensprache ganz, ganz toll eingefangen. Und das kann man wirklich nicht über jedes Retro-Motorrad sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sie haben viele moderne Komponenten von LED-Licht bis sonst was, Steuergerät mit da irgendwo reingeklemmt, ohne dass man sieht. Finde ich ganz, ganz toll. Federwege sind wirklich Offroad-tauglich. Allerdings gibt es die in einer Basic-Version und in einer Enduro-Version. Dann hat sie dann auch andere Fußrasten nochmal. Dann hat sie Handguards, dies, das und so. Vor allem aber sticht sie dadurch hervor, dass sie wenig hat. Nämlich keine Verkleidung, total puristisch daherkommt. Ein Rundscheinwerfer. Wirklich aussieht wie ein altes Motorrad. Sehr, sehr, sehr dolle an die R80G-S erinnert. Und wenn die hält, was sie verspricht, glaube ich, dann ist, und jetzt meine persönliche Meinung dazu, BMW da ein ganz großer Wurf gelungen. Ich habe auch Skepsis, ich habe auch ein bisschen Kritik, aber das sage ich gleich. Erstmal möchte ich deine Meinung hören.
Jo, ich habe das natürlich auch mitbekommen. Da ist das neue Motorrad von BMW und es ist ein altes Motorrad. Und zwei Dinge, zwei Herzen schlagen in meiner Brust, um es mal romantisch zu sagen. Das eine ist, ich bin auch begeistert von dem Design, von dem Aussehen. Ich mag ja auch die ganz alte, die R80, die R100 GS, also wirklich diese, ja, mit wenig Verkleidung sehr klassischen Motorräder. Und so sieht ja diese R12 GS auch aus. Sehr klassisch, wie eben halt so ein ganz altes, klassisches Motorrad. Und dann denke ich mir, meine Güte, wenn das so der große Wurf ist von BMW, etwas auf den Markt zu bringen, was es eigentlich schon mal gab und was genauso aussieht, wie es damals schon war, das ist auch ein Armutszeugnis, dass das denen da nichts mehr Großartiges einfällt und man jetzt gerade wieder zurückgreift auf ganz altes Design.
Erinnert so ein bisschen an Disney, die jetzt ihre tollen Zeichentrickklassiker alle einfach nochmal als Realfilm rausbringen.
Ja, jetzt nochmal und dann vielleicht nochmal verlängern und dann, ja, also das ging mir so durch den Kopf, dass das wirklich ein Schritt zurück ist. Also ich mag ja Retro-Design und bin da eigentlich ganz begeistert von, aber ich denke mal, wenn das so der große Wurf von BMW ist, wo ich eigentlich erwarten würde, dass gerade so eine Marke, die so zukunftsorientiert ist oder zumindest das so als Teil ihrer Strategie verkaufen, dass dann so ein Retro-Motorrad bei rumkommt, das wirklich so stark rückwärts gewandt ist.
Also, ich verstehe deinen Punkt. Ich teile den nicht, weil da müsste man ja logischerweise alles, was Retro betrifft, in Frage stellen. Ne? Also das machst du ja damit im Prinzip auch. Ne? Ich kann aber deinen Standpunkt absolut verstehen. Mich holt's halt total ab und ich weiß, man sieht es ja da in den Statistiken und in den Verkäufen, dass alles mit Vintage in Retro halt auch saustark immer noch läuft. Das wird sicherlich ein Antrieb sein. Letztendlich geht's um Geld, ist ja wohl klar. Ist eine AG, das Ding, und die müssen Geld verdienen. Das ist nicht meine Kritik. Ich habe aber auch eine Kritik. Zum einen habe ich eine technische Kritik, der Prototyp oder der Erlkönig, der sah ein bisschen konsequenter noch aus. Ich finde, man hätte ein paar Sachen noch konsequenter machen können, ne? Zum Beispiel die Krümmerführung, das sah erst so aus, als wenn die weiter oben läuft, was ich da für eine echte Offroad-Tauglichkeit sehr begrüßt hätte. Gewicht ist spannend, also ist so ähnlich wie meine, so die wiegt so 220 Kilo. So, das ist für eine 1200er Motorrad, ist das ein sehr gutes Gewicht.
220 muss man sagen. Kilo!
Doch, muss man sagen. Glaube ich jedenfalls.
Ja.
Ja, in
meine
den
Güte, das finde ich aber viel zu schwer.
Aber vielleicht irre ich mich auch gerade, muss ich mal kurz gucken. Aber was mich eher stört, man musste natürlich damit rechnen, ist der Preis. Die ist echt teuer und dafür kriegt man ja unterm Strich eigentlich nicht so viele Motorrad, muss man ehrlich sagen, ne? Alles ist irgendwie teuer, natürlich so. Eine richtige GS, in Anführungsstrichen, die kostet ja, also die kannst du dir ja zusammenstellen, da steht nachher eine 3 vorne. So, das ist ja alles möglich heutzutage. In so einer Welt leben wir jetzt. Aber die kostet als Basic-Version, kostet die schon 17.000 Euro.
Welche und jetzt? Die 13?
Die neue? Diese G-S R12. Achso,
die R12, ja.
Und wenn du sie als Offroad-Version dann, als mit Enduro-Paket Pro und so weiter, ich habe sie mir mal konfiguriert, dann kannst du auch auf 22.000 Euro kommen. Boah. Und das ist für so ein Retro-Naked-Bike, ist das echt viel Geld. Und da kommt jetzt ein bisschen meine Skepsis. Kriegt man die dann so oft verkauft, dass das ein richtig großes Ding wird? Sind so viele Leute dann, nur weil, also ich persönlich bin sehr begeistert, also vor allem vom Design und von dem Konzept, aber kriegt man so viele Leute ans EC-Gerät? Das ist einfach sau
viel. Das ist echt eine Frage. Oder ist es irgendwie nur so ein Image-Motorrad wie die R18? Ich vermute mal auch, dass die kaum verkauft wird, aber natürlich irgendwie.
Ich glaube, an denen so ein
Statement
hängt,
ist.
Ja. Ich finde, die habe ich ja eben schon gesagt, ich habe ja eine Probefahrt machen dürfen, auch da rede ich nochmal ganz intensiv mit Carini drüber. Die finde ich ja ganz toll, ich war ultra begeistert, aber da hängt halt auch Blei dran irgendwie, muss man auch sagen. Die ist halt so speziell und auch so teuer dann ich habe so gedacht, so zum Rumcruisen bei schönem Wetter ist das so ein geiles Bike, aber dafür so viel Geld ausgeben, wer kann das? Ne? Wer kann das? Das können ja keine normalen Menschen. Sag ich mal in Anführungsstrichen so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das lässt mich ein bisschen zweifeln. Nee, ich hatte leider recht mit dem Gewicht. Ich habe es nochmal recherchiert gerade.
Ja. Ich war kürzlich in Paris und
bist von da nach Dakar gefahren.
Genau. Ich bin am Café Dakar vorbeigelaufen, immerhin.
Ach was.
In Paris sind ja auch ganz viele Menschen mit zwei Rädern unterwegs. Zum Glück entwickelt sich gerade auch Fahrradstraßen und die Verkehrsberuhigung so ein bisschen, weil Paris ist ja auch so eine Betonstadt, die auch im Verkehr unterzugehen droht und da passiert einiges, dass da auch das entschärft wird und mehr Fahrradwege entstehen. Aber viele Leute sind natürlich auch traditionell mit Rollern unterwegs, also mit Motorrollern. Größeren oder kleineren. Und auch die typischen mit diesen Schürzen, wo sie halt auch im Winter fahren und dann ihre Beine so ab.
Finde ich geil.
Das macht ja ein Mensch, in Deutschland kein Mensch, aber in Ländern wie
Italien. Die riesigen Handschuhdinger da, ne?
Ja, genau. Und interessant ist, dass ich da ganz viele von den C4-Rollern von BMW gesehen habe.
Ja.
Deutschland kenne ich den ja gar nicht. Ich habe den nur auf Motorradmessen gesehen, aber im normalen Straßenverkehr kann ich mich nicht erinnern.
Der war sein
einziges
Zeit
Mal,
voraus.
Diesen C4 gesehen zu haben. Und in Paris sind davon so viele rumgefahren. Also ich war da 5 Tage und habe bestimmt 7 Stück davon gesehen. Und tatsächlich, das Ding wird verkauft, offenbar in Städten wie Paris, wo Leute irgendwie im kleinen Umfeld, das ist natürlich nichts für die große Reise,
du brauchst keinen Helm
durch die Stadt cruisen.
Ja, du brauchst keinen Helm.
Ich glaube schon, oder?
Nee, tatsächlich. Ich habe immer ein Spezial gemacht, ein Podcast-Spezial für diesen Roller. Du brauchst wirklich keinen Helm, außer die Person, die hinten sitzt, weil die außerhalb der Kanzel sitzt tatsächlich. Du hast einen Anschnallgurt, wie im Auto
da drin. Ich glaube, wir reden über verschiedene Roller. Ich meine jetzt nicht diesen mit dem Dach oben drüber, sondern diesen Elektroroller, der hinten so langgezogen ist.
Ach, du meinst den Elektro, oder?
Ja.
Ist das der Elektro?
Das, was du meinst, ist C1-Roller.
Ja, ich meine den C1. Was hast du denn gerade gesagt, welchen?
C4.
Sorry. Ach, der C4, Entschuldigung.
reden wir über denselben Roller. Aber ich meine, der dieser langgezogene Elektroroller, jetzt muss ich mal.
Ich weiß jetzt, welchen du meinst. Ich weiß, ja, den auf. Ja, ja, der heißt CE04 heißt der.
Ah.
CE04, genau, so heißt der.
Ja. CE04, jetzt, genau, also diesen Roller.
Jetzt reden wir
über den. Und da finde ich das Design übrigens sehr, sehr klasse. Weil das ist so richtig futuristisch, aber auch konsequent. Mhm. Was ich nicht mag, ist bei vielen Rollern, also ich mag natürlich diese ganz alten Roller, die so, ne, wie so eine Vespa aussehen und Co. oder Schwalbe oder so, da kannst du mich immer mitkriegen. Und dann gibt's ja eine ganze Menge Roller, gerade die japanischen, die sehen wie so eine Mischung aus, so, man hat so eine Vespa und hat ein paar Ecken und ein paar Kanten reingebaut und versucht so ein bisschen futuristisch auszusehen, macht da irgendwas mit zwei Augen oder so. Es ist furchtbar. Also die meisten Roller sind heutzutage hässlich.
Find ich auch.
Und dann kommt BMW mit diesem CE4 und der sieht richtig futuristisch, richtig cool aus und hat ein Design, was so richtig von vorne bis hinten so durchgestylt ist und nicht nur so ein bisschen hier, ein bisschen da.
Als wenn der Designer alle Entwürfe durchgerissen hat und gesagt, wir machen nochmal komplett neu.
Ja, genau, das Krasseste und das auch wirklich auf die Straße gebracht.
Fühl ich, was du sagst.
Finde ich total klasse, finde ich sehr, sehr gut und habe mich gefreut, dass das Ding tatsächlich fährt und ich glaube, so ein Großstadtverkehr, da ist der auch genau richtig, um eben in diesem Wahnsinn von Paris Verkehr von A nach B zu kommen. Das sind ja auch große Strecken, wenn man da vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten will. Und da funktioniert so ein C4 Elektroroller sehr, sehr gut. Und auch das ist ja auch ein sehr, sehr teures Teil. Also es ist, denke ich mal, auch ein bisschen Prestige.
Ich meine,
BMW.
Ich meine, in Dortmund stand sowas um die 12.000 Euro dran.
Also, ja, ich meine auch. Über 10.000 Euro.
Seit BMW, ne?
Seit ja, BMW. Ja.
Aber ich will nur mal kurz BMW ein bisschen Schutz nehmen. Ich habe sowieso immer so eine kleine Fanboy-Brille auf, aber ich finde schon, ne? Ich muss noch mal kurz einen, wie sagt man, Stein brechen, ne? Für BMW. Ich finde,
eine Lanze
fahre ja,
brechen.
Eine Lanze bringen. Ich fahre ja ein Stein brechen. Das ist sehr dumm. Howie. ich fahre ja, habe ja das große Glück, dass ich ständig neue Motorräder fahren darf. So. Und ich steige manchmal am Tag auf verschiedene Motorräder auch um und so. Und kann. Und ich finde, dass BMW im Großen und Ganzen wirklich ein Qualitätsgefühl hat. Finde ich wirklich. Also es wirkt wirklich alles so. Klar gibt's Ausnahmen, ich weiß, jetzt einige schreien jetzt, aber was ist denn damit und wie ist es denn hiermit und so und abbrechende Hebel bei sonst was. Das stimmt alles, aber ich finde trotzdem, wenn man die fährt, man spürt's, wenn man die anfasst und so, es ist schon eine Hochwertigkeit. Also es ist schon was, ich hatte ja auch einen China-Roller hier rumstehen. Das ist halt schon was anderes, ganz klar. Ich durfte auch die Dings checken hier, die Vauchi Rally 300. Letzte Woche.
Ach, wird das so ausgesprochen? Vogel geschrieben?
Das hat mir der Wolf verraten. Der Wolf on Bike, der hat mir das verraten. Ja. Der durfte die Tests, hat die von dem bekommen und er meinte, da wo die herkommt, heißt die Vauchi. Nehme ich mal so zur Kenntnis, ne? Verrückt, ey, verrückt. Verrückt ist übrigens auch das Thema Kaffee, was wir hier immer wieder natürlich wie einen roten Faden, was sich wie ein brauner, flüssiger Faden durch dieses Format zieht.
Oh ja, wir haben revolutionär begonnen und ich denke mal so zum Ende hin, ich meine, ich habe noch einen Literaturtipp, wenn wir dafür noch Zeit haben, aber vielleicht können wir so ein bisschen langsam ins Ausklingen kommen, indem wir nochmal ein bisschen spirituell werden.
Ich finde auch, der Literaturtipp, das ist immer ein schöner Rausschmeißer, finde ich. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich.
Okay, also um jetzt nach diesen ganzen Aufregungen etwas runterzukommen, werden wir spirituell. Und was jetzt kommt, ist ein Reaction-Video. Also im Prinzip so was Ähnliches, was wir hier auch machen. Also ne, jemand guckt sich ein Video an und macht ein Video darüber, wie er sich das Video anguckt und darüber spricht. Und das ist von Martin Gommel. Der macht ganz viel auf Instagram, vermutlich auch auf anderen Plattformen. Und der ist Journalist. Und sein Thema ist eigentlich normalerweise mentale Gesundheit. Also normalerweise geht es um Depressionen und um wirklich schwere, ernste Themen.
Ja, ja.
Und jetzt hat er mal sich etwas Lustiges vorgenommen. Also normalerweise kritisiert er sehr hart die ganzen Menschen, die so leichtfertig daherkommen und sagen, ich habe die Lösung für alle Probleme vom Krebs über Beinbruch bis zur mentalen Gesundheit, bis zur Depression, kann man das so und so heilen. Ja, ja. Kauf mein Buch, klick hier auf den Link, besuch mein Seminar oder folge diesem
Tipp.
Vor allem
geh auf mein PayPal-Konto.
Ganz ja, genau. Also er führt auch so manche Leute vor, die da Charlatanerie betreiben. Aber jetzt geht es um das Thema Kaffee und auch da ist etwas Spirituelles dabei.
Manchmal ist das Beste an einem Video gar nicht der Inhalt, sondern wie Menschen darauf reagieren, nämlich die Kommentare. Die sind unfassbar gut. Wir schauen uns erstmal rein bei Schamane Benjamin, der 30.000 Follower hier auf Insta, und der hat was zu sagen zum Thema Kaffee.
Immer, wenn du Kaffee trinkst, verbindest du dich mit dem großen Geist des Kaffee. Du hast nicht nur die körperliche Wirkung, sondern auch diese geistig-energetische Wirkung. Woher weiß ich das? Ich bin schamanischer Profi. Ich beschäftige mich sehr viel mit Naturgeistern, eben auch mit Pflanzengeistern. Und ich habe eine Weile selber viel Kaffee getrunken.
Jetzt gucken wir in die Kommentare. Jemand schreibt, wer nach dem Kaffee gründlich scheißt, lässt den frei den Kaffeegeist. Bei mir hat der Kaffeegeist heute früh den Biergeist von gestern Abend getroffen. Da war aber ganz übel Schamanenparty mit dem Klogeist angezeigt. Man nennt den Geist Koffein. End of story.
Oh, das war was Schönes. Eine Perle ausgegraben, Claudia. Eine Perle.
Sehr
das war
schön.
Wirklich nice. Schöner, ja. Schöner Abschluss. Ja, da müssen wir das ja kommentieren? Nee, eigentlich nicht, ne?
Nein,
das
muss man nicht.
Das steht für sich.
Nein,
das steht
nein. Für sich. Abschlussfrage an dich, Howie. Was ja haben der Motorradabenteurer Martin Leonhard und Angela Merkel gemeinsam?
Nicht die Frisur.
Richtig, sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Freiheit. Also zwei Bücher, Angela Merkel eins, okay, und Martin Leonhard. Und in dem Buch Freiheit von Martin Leonhard, das übrigens vor Merkel geschrieben hat. Also ich vermute mal, Merkel hat bei Martin nach abgeschrieben oder zumindest in den Titel natürlich geklaut. 100.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Südamerika. Das möchte ich sehr empfehlen. Martin Leonhard, genau, hatte ich auch schon mehrmals im Interview über seine lange, lange Reise durch Südamerika. Er ist lange Zeit auch in Brasilien gewesen, deswegen fand ich das natürlich besonders spannend. Und er ist eine KTM 1190R gefahren. Also wirklich,
das war damals. Der orangene Faden heute.
Ja, der orangene Faden, da ist er wieder. Und ich weiß gar nicht, wann das genau war, seine Reise, irgendwie 2016, 17, so in der Kante, da war das so das Nonplusultra, das große, fette Abenteuer-Motorrad. Das allerdings, und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Klischee, auch öfter Probleme gemacht hat. Und das ging schon los, als er in Chile war. Und trotzdem, Martin hat eine sehr, sehr enge Beziehung zu seinem Motorrad. Er nennt es Katze. Und das Kapitel, das ich jetzt vorlesen möchte, heißt Katze streikt. Ja. Als wir die halbe Strecke hinter uns gebracht haben, halten schlechte Omen Einzug in unseren Reisealltag. Kleine Reifenpannen und undichte Gabelbeine überstehen wir recht locker, doch als Katze kurz nach dem Grenzübertritt nicht mehr anspringen will, stehe ich zum ersten Mal in der ganzen Zeit ziemlich verloren da. Ich vermute ein Problem in der Benzinzufuhr, demontiere den Tank und die Benzinpumpe, reinige die verschmutzten Bauteile so gut es geht und setze die Maschine für neue Startversuche wieder zusammen. Nichts außer einem leisen Surren und weiteren blinkenden Fehlermeldungen. Nach mehreren Versuchen entlädt sich die Batterie, nichts geht mehr, Endstation. Die Suche nach Hilfe kommt einem wahren Geduldsspiel gleich. Es hatten bereits mehrere Autos angehalten, die jedoch nicht helfen konnten, bis endlich ein netter Herr vorbeikam, der ein Starthilfekabel mitführte. Mit der Elektrizität aus der Autobatterie läuft der Starter wieder kraftvoll, doch der Motor will trotzdem noch immer nicht anspringen. Mit der Zeit scheint die Geduld meines Helfers zu schwinden. Ich denke fieberhaft nach. 50 Kilometer sind es bis zur nächsten Stadt, Cochrane. Katze bis dorthin zu schieben wäre viel zu schwer und ein Transporter lässt sich schwer organisieren. Fehlt es doch sowohl an einem Mobiltelefon als auch an dem Empfang dafür. Nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Der Motor muss anspringen und zwar sofort. Als nach etwa 5 weiteren Versuchen, einigen zögernden Plopp-Geräuschen ein lautes Wrummen folgt, springe ich befreit in die Luft und umarme meinen Retter spontan. Die brüllende Löwin ist von den Toten auferstanden, die Reanimation geglückt. Über die Ursache des Zwischenfalls mache ich mir vorerst keine Gedanken, was mich später noch einholen soll. Frischen Mutes geht es zunächst weiter über die Carretera Austral, die südlichste Straße Chiles, die zur Zeit der Militärdiktatur als eine Art Prestigeobjekt gebaut wurde. Dichte Wälder, Fjorde und Gletscher gestalteten das Bauvorhaben jedoch äußerst schwierig und bis heute ist so mancher Streckenabschnitt noch nicht fertiggestellt. Und unterwegs entpuppen sich immer wieder auf der Karte verzeichnete Straßen als Fähren über hiesige Gewässer und die Fahrzeiten sind zumindest Glückssache. Ich warte Stunden, oft gar Tage. Es ist pures Glück, als gerade auf der letzten großen Querung ein Schiff kurz vor dem Auslaufen bereitsteht. Just in time, begrüßt der Fährmann auf Englisch. Das ist die letzte Sonderfahrt für die nächsten Tage. Außer mir ist auf dem ganzen Schiff nur ein Anhänger mit einer Herde penibel gestriegelter Pferde zu finden. In seiner Kajüte sitzt der Kapitän am großen Ruder und erzählt weiter von der Dringlichkeit dieser Überfahrt. Seien diese Tiere doch ganz besondere Turnierpferde, die zu einem echten chilenischen Rodeo müssten. Das darfst du nicht verpassen. Fährüberfahrten haben immer einen herrlich entspannenden Effekt auf mich und ich genieße in vollen Zügen den grandiosen Ausblick auf die vorbeiziehenden grünen Hügel an den Ufern. In Villa O'Higgins dann gibt es außer ein paar kleinen Läden, einem Mini-Museum und einem überschaubaren Dorfplatz nicht viel, sodass ich direkt bis zum kleinen Hafen etwas außerhalb weiterfahre. Dort befindet sich das Ende der Carretera und somit der südlichste Punkt, den man über diese historische Straße erreichen kann. Vor meinen Augen erstreckt sich der Lago O'Higgins bis zum riesigen Nationalpark Bernardo O'Higgins, der schneebedeckte Berge birgt, die schon aus weiter Ferne alle Blicke auf sich ziehen. Und hinter ihnen und rundherum liegen sie verborgen, die berühmten Traumziele Patagoniens, der Nationalpark Torres del Paine, der Berg Fitzroy und natürlich der Perito Moreno Gletscher. Und dass wir danach noch eine weitere Woche in den unscheinbaren Ort zu bringen, anstatt die Schätze Patagoniens auf der anderen Seite der Anden zu erkunden, ist Katze zuzuschreiben. Zickig verweigert sie jeden weiteren Dienst, was zu einer ernsthaften Beziehungskrise zwischen uns führt. Um dem Problem auf die Spur zu kommen, muss ich erneut das halbe Motorrad zerlegen und da es vor Ort an jeglicher Infrastruktur fehlt, ist das ein zeitaufwendiges Unterfangen. Der Fehler scheint tief verborgen und auch nach mehreren Tagen des Schraubens und dutzenden Versuchen findet sich keine Lösung. Es scheinen höhere Mächte im Spiel zu sein. Katze braucht also eine richtige Klinik. Und die nächste befindet sich 1300 Kilometer entfernt in Puerto Montt. Mein Versuch, einen Transport zu organisieren, misslingt aufgrund der enormen Strecke und der erschwerten Kommunikation. Nach zwei schlaflosen Nächten und mit dem dringenden Verlangen am Herzen, doch noch irgendwie aus eigener Kraft vom Campingplatz zu rollen, starte ich einen letzten verzweifelten Versuch. Ich kappe für einen kurzen Moment die Benzinleitung, um dem Brennraum noch mehr Sauerstoff zuzuführen. Die kleine chilenische Fangruppe, die meinen Bemühungen in den letzten Tagen immer wieder mitverfolgt, steht wieder um das Motorrad herum und wir staunen nicht, alle nicht schlecht, als dieser Trick langsam, aber sicher Wirkung zeigt. Beim dritten Startversuch schnurrt Katze, zunächst noch zögernd, aber dann immer wieder mit voller Kraft. Während die Chilenen hinter mir applaudieren, falle ich auf die Knie, hebe meine Hände zum Himmel und lobpreise den heiligen Katzengott.
Danke, Claudio. Das hat, glaube ich, allen einen schönen Eindruck vermittelt von dem, was... Und das Buch empfiehlst du im Ganzen, hast du eben gesagt.
Auf jeden Fall. Es ist eigentlich auch ein Fotoband mit sehr, sehr guten Fotografien. Es heißt Freiheit von Martin Leonard, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad durch Südamerika von Freda King und Thala. Und ich schau mal, dass wir das auch in den Shownotes verlinken.
Ich wollte gerade sagen, das packen wir mit rein. Liebe Leute, das war unser Kaffeekränzchen aus dem April
Und ich muss ganz ehrlich sagen, Claudio, ich sag das jetzt mal, normal sag, wir machen immer so eine kleine Auswertung noch hinterher, ich sag's mal vor der ganzen Öffentlichkeit. Ich fand's ganz fantastisch, es war so gut geflutscht heute. Es macht mir irre Spaß, ich freue mich schon doll aufs nächste Kaffeekränzchen. Und wenn ihr Wunschthemen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen die gerne mit auf, also insofern sie uns denn auch irgendwie interessieren. Aber wir sind ja so breit aufgestellt. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Schreibt uns auf jeden Fall alle Fragen, alle Themen und entweder es kommt eine kurze, knappe Antwort oder wir weiten es total aus, verlieren uns in den Weiten des Motorradhorizonts, aber auf jeden Fall wird es irgendeine Antwort geben.
Ja, und wir wünschen euch natürlich, dass ihr sauber bleibt und vor allem wünscht euch Claudio bis dahin eine
gute Reise.
Ciao, bis dann.
Ciao.
Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Bergkast, dein Motorradreise-Podcast.
Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.